habe Gefühle und die haben teilweise Hintergründe, die 40, 50 Jahre zurückliegen. Und es ist wahnsinnig hilfreich, wenn du dir das anschaust. Und das spätestens tust du dann, glaube ich, wenn du gezwungen bist, zu verstehen, wie dein Körper tickt und was den triggert und was ihn in bestimmte Stimmungen reinbringt. Aber andererseits würde ich es allen Menschen empfehlen, sich mal anzuschauen, wie sie steuert und sich Glaubenssätze. Weil ich glaube, wir könnten alle es sehr viel netter miteinander haben. Ich denke da explizit auch an einige Länderchefs oder Leute, die Unternehmen führen. Wenn die sich ein bisschen mehr in Selbsterkenntnis üben würden, dann würden sie, glaube ich, weniger Schaden anrichten. Es geht nicht anders und das ist für mich das tiefste Verständnis von Leben, zu sagen, du hast diese Visidata, der rausgeht, da ist Leiden und Tod, das gehört dazu. Das ist genau die Begrenzung und die andere Seite der Medaille, die deine Fülle und deine Vollständigkeit ausmacht. Ohne das gibt es keine Lebendigkeit.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Road to Glory. Mein heutiger Gast ist die Buchautorin, Kolumnistin und Feministin Lisa Ortkies. Seit mehr als 20 Jahren moderiert sie die Sendung Frau TV im WDR und mit Lisas Parshit ist sie seit 2021 auch als Beziehungspodcasterin erfolgreich. Jetzt hat Lisa Ortkies mit Heißer Scheiß, Liebe, Wut und Leben für Fortgeschrittene ihr neuestes Buch veröffentlicht. Ein humorvolles Stimmungsbild einer Generation emanzipierter Frauen in der zweiten Lebenshälfte. Wir sprechen über kontrolliertes Ausflippen, Identitätskrisen, Zivilcourage, Konkurrenz unter Frauen, die unglaubliche Macht der Schönheitsindustrie, ihren Herzinfarkt mit Anfang 50, krankmachende Lebenssituationen, positive Wut. Lisa Ortkies verrät, warum es auf Dauer lebensgefährlich sein kann, seine Emotionen zu unterdrücken, was passiert, wenn wir mit unseren Gefühlen nicht mehr in Kontakt stehen, wie altersfeindlich unsere Gesellschaft trotz aller Gegenbewegung immer noch ist und warum sie im Alter unbedingt eine Grand Old Schachtel werden möchte. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Lisa Ortkies.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebel hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel.
Liebe Lisa Ortkies, herzlich willkommen bei Road to
Danke,
Glory.
Ich freue mich sehr.
Lisa, du hast ein neues Buch am Start und das heißt Heißer Scheiß, Liebe, Wut und Leben für Fortgeschrittene.
Ja.
Dein Verlag schreibt dazu, das ist ein humorvolles Stimmungsbild der Generation emanzipierter Frauen in der zweiten Lebenshälfte. Ich fand besonders spannend, dass du sagst, das ist für dich auch eine Art Aufruf zum kontrollierten Ausrasten.
Ausflippen,
finde ich so schön. Ausflippen ist noch schöner.
Ja.
Wann flippst du denn bitte kontrolliert aus? Wie sieht das bei dir aus?
Oh, das erlaube ich mir immer öfter. Vor allen Dingen bei so Sachen, die irgendwie offensichtlich immer normaler werden und die ich so aus 30, 40 Jahren kenne und wieder nicht kenne. Ich finde, es gibt so ein paar Entwicklungen, wo ich gemerkt habe, ich glaube, ich muss mich jetzt mal umfassend zu Wort melden, weil in 30 Jahren sich beim Thema Arbeitsteilung nichts getan hat, weil es Entwicklungen gibt wie Maskulinisten und Tradwives, die mir richtig Sorgen machen. Alles zeitgleich mit einer Öffnung der Gesellschaft. Du hast wahnsinnig viele Optionen in alle Richtungen. Gender wird diskutiert und gleichzeitig hast du so eine Rückbesinnung auf traditionelle Sachen, die mir echt Sorgen machen, zusammen mit so einem Rechtsruck. Und ich glaube, das hängt zusammen.
Es ist momentan eine extrem polarisierende Zeit, finde ich. Mhm. Also weil eben so viele Sachen so extrem sind, wie du schon sagst. Einerseits haben wir Gender-Diskussionen, non-binär, wir sind total offen, Diversity wird hochgeschrieben. Andererseits gibt es diesen Trend, wie du schon sagst, wieder zu diesem extremen testosterongeladenen Super-Macho-Wahn, ne? Den sieht man ja auch bei Instagram.
Ja, und auch eine deutliche Verrohung, ehrlich gesagt, auf der Straße.
Ist das für dich einfach eine normale Entwicklung, dass es zu jedem Trend dann eben so einen Hardcore-Gegentrend gibt? Oder ist das so, dass die alten, weißen Macho-Männer einfach nicht so schnell
zählst du dich denn dazu?
Sind?
Nein.
Nee, ich bin zwar ein alter, weißer Mann, aber Macho-Mann bestimmt nicht.
Nee, den Eindruck habe ich auch überhaupt gar nicht. Das ist ja auch, man zählt, ist auch so eine Frage, wozu zählt man sich? Wieso muss man sich überhaupt die Frage stellen? Ich glaube, es ist kein Gegentrend, es ist eine Gleichzeitigkeit. Und es hat aber denselben Grund. Und ich glaube, das ist eine tiefe Verunsicherung. Du hast bei vielen Männern jetzt auch eine Art von Orientierungslosigkeit, Perspektivlosigkeit. Du hast manchmal auch eine Bedeutungslosigkeit, die sich gerade so in meinem Alter dann eher entwickelt, aber auch schon bei ganz Jungen greift. Und das ist das Einfachste, worauf kann ich mich beziehen, um meine Identität aufzubauen oder um mich auf irgendwas zu verlassen. Und das Einfachste ist dein Geschlecht. Und dann baust du das halt zu einem Universum auf. Während das ja als sich, als Ordnungskriterium überall an Bedeutung verliert. Und ja auch die Frage ist, wer will sich denn wo einordnen? Und das widerspricht einfach meiner ganzen Lebenserfahrung, und da darf ich jetzt auch schon auf ein paar Jahrzehnte zurückblicken, zu sagen, jemand ist qua Gene dort oder dort verortet. Was ich kennengelernt habe in meinem Leben, ist so ein Kontinuum, und da hast du eine Verortung von Menschen da drauf, und du hast Männer, die sind an dem ganz weit weiblichen Part, und du hast Frauen, die sind dermaßen stereotyp männlich. Und ich glaube, uns allen geht's besser, wenn wir uns das aussuchen dürfen und uns frei verorten dürfen, statt dass uns was übergestülpt wird.
Ja, und vor allem finde ich, das ist mein liebster Spruch mit den Schattierungen, dass es eben nicht nur schwarz und weiß und diese Extrempole gibt, sondern dass es eben das Tolle des Lebens ist, dass man ja auch ganz viele verschiedene Facetten einer Persönlichkeit entwickeln kann. Und ich fand das interessant, dass du sagst, eine große Verunsicherung bei Männern. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es vor allem jungen Männern manchmal schwerfällt, sich in dieser gar nicht mehr so neuen, aber doch immer noch relativ neuen Zeit von wirklich starken, selbstbewussten Frauen ihren Platz zu suchen, weil sie nicht wissen, wenn ich jetzt sehr weich bin, sehr empathisch, sehr versuche, ein moderner Mann im Sinne, dass es eben auf Augenhöhe ist, dass es alles gleich behandelt wird. Und trotzdem dann Frauen aber dann sagen, ja, es ist einerseits schön, wenn du ein Softie, ist ein alter Begriff, aber passt immer noch bist, aber ich möchte auch einen Macho haben. Ich finde es auch mal toll, wenn du mich auch mal ein bisschen dominierst, aber auch nicht zu weit. Weißt du, ich glaube, das ist nicht so leicht gerade. Oder ist das von einem Mann wie mir jetzt wieder überinterpretiert?
Nein, überhaupt nicht. Ich finde das ganz schlau analysiert. Genau das passiert gerade. Es ist einfach unmöglich, diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Und ich finde es ganz interessant, dass Männer jetzt dieselbe Erfahrung machen, die Frauen über Jahrzehnte gemacht haben, nämlich, dass du, egal in welcher Phase du bist, ob als junge Frau, als Teenie, ob als junge Mutter, du bist nie gut genug und du hast es eigentlich immer falsch. Genau. Ich bin jetzt die ältere weiße Frau, die gefälligst auch die Klappe halten soll, weißt du, weil so, ich muss mich jetzt auch ersetzen lassen, wo ich sage, jeder ist unersetzlich. Es ist ganz egal. Ich bin eine Stimme und junge Frauen sind eine Stimme und so weiter und ältere sind eine Stimme. Aber ja, bei Männern macht sich eben dieselbe Verunsicherung gleich und dieses, wo gehe ich jetzt, wo tendiere ich hin, ist das überhaupt noch ein Merkmal, Männlichkeit.
Wut ist auch ein Thema. Du sagst im Buch, dass auch manchmal Wutanfälle wichtig und gut sind. Natürlich ist es immer die Frage, wie man diese Wut kanalisiert. Das ist auch ein sehr spannender Aspekt, dass eben Männer sogar besser werden, dass sie dadurch produktiv, kreativ werden. Und Frauen sind mit diesem Gefühl überfordert. Deswegen würdest du sagen, dass das Wut schon wichtig ist? Weil ich frage das, weil natürlich Wut kann ja auch was Negatives sein, dass du dich dann in so einer Wut fängst und gar nicht mehr da rauskommst und dann die eben nicht positiv umsetzt und so. Kreativität,
Das wäre natürlich spannend. Also du würdest es als kreatives Gefühl empfinden.
Ich finde es, also ich mag es gar nicht, wütend zu sein. Also für mich ist es eher so, dass Wut mich lähmt. Aber ich finde es so spannend, dass du sagst, Wut ist ja eins der Urgefühle und ein ganz wichtiges, finde ich. Weil es ja eben auch Menschen voranbringt. Absolut. Durch Wut entstehen ja neue Ideen. Und
dadurch kannst du auch voranschreiten. Das ist total wichtig, um sich abzugrenzen. Ehrlich gesagt auch im Alltag, im Beziehungsalltag, im Job und so weiter. Frauen verlernen das nur aufgrund ihrer Sozialisation. Ich habe das auch ich hätte es nicht gedacht, dass es noch so ist. Und dann schaust du dir praktisch Studien dazu an, was bei Frauen passiert, wie viel unterdrückte Gefühle da sind. Und es gibt eine Auffälligkeit bei Autoimmunerkrankungen, bei Erkrankungen, die sich gegen sie selbst richten. Ich habe selbst die Erfahrung gemacht mit einem Herzvorfall, mit zwei Herzvorfällen und habe gemerkt, dass ich gar nicht mehr in Kontakt war zu meinen Gefühlen. Und ich glaube, da ist viel Wut dabei, weil es auch viel Anlass zu Wut gibt bei Frauen. Also Lebensverhältnisse, diese besagten irgendwie Vorschriften, wie du zu sein hast und wie du es falsch machst. Du wirst da abgemalt als junge Frau. Erstmal bist du zu jung oder zu ehrgeizig. Als Mutter bist du sowieso, wird dein Schreibtisch abgeräumt. Und dann auch in Beziehung. Also weibliches Leben, und deshalb habe ich das nochmal geschrieben, weil ich hatte ja die Hoffnung, das verändert sich. Und leider muss ich jetzt sagen, aber eigentlich gibt es noch mehr Anforderungen. In 30 Jahren hat sich nichts getan. Ja. Ich möchte gern Wut reaktivieren und ich würde gern auch ältere Frauen animieren, zu diesem Gefühl zurückzukehren. Und das nicht gegen sich selbst zu richten, es wahrzunehmen, wenn sie es tun, und eher nach außen zu gehen damit für einen Neustart, für meinetwegen für eine Affäre, wenn das denn nötig ist, um was zu ändern zu Hause. Ja.
Also Wut konstruktiv nutzen. Das ist
aber
so
auch erstmal rauslassen. Ich muss dir ehrlich sagen, Verrohung war gerade ein Stichwort. Ich halte mich da inzwischen, ich möchte das jetzt nicht zitieren, aber ich halte mich gar nicht mehr zurück. Und ich kann nicht glauben, dass ich in der Ampel stehe und ich nehme mal ein Beispiel aus den letzten Tagen und da ruft einer Gruppe von drei Mädels zu, ey, zeig mal deine geilen Titten, super, über die Straße hinweg und so. Und das ist so ein Moment, wo ich mich jetzt gar nicht mehr zurückhalte. Da verliere ich auch jede Kontenance und werde dann einfach mal kurz, gebe die Antwort, von der ich denke, oder mische mich da ein. Also jetzt nicht nachts auf unbelebter Straße, aber wenn ich an einer Kreuzung stehe, da würde ich auch sagen, bitte nicht nachmachen. Aber da lasse ich dieser Wut auch freien Lauf und sage, hey, so, das ist, so benimmt man sich nicht.
Ja.
Ich sag's anders, aber das wiederhole ich jetzt hier nicht.
Ja, aber ich finde das toll, weil also man muss auch, also das Schlimme ist ja, dass wir durch einige Dinge so ein bisschen konditioniert sind, pass auf, wenn du dich gerade machst, wenn man manchmal auch in der U-Bahn schlimme Momente erlebt, dann will man ja vom ersten Impuls einschreiten, aber man hat halt immer dann diese Bilder im Kopf, oh Gott, gibt Menschen, die dann verprügelt werden oder noch schlimmere Dinge, das ist so schade, finde ich, weil ich finde es wichtig, Zivilcourage.
Ja, am besten also gleich 3, 4, 5 Leute einsammeln und sagen, wenn wir uns jetzt alle zusammentun, hat derjenige jetzt keine Chance, das wäre das Beste.
Es ist eine rhetorische, aber finde ich sehr spannende Frage. Würden Frauen anders vorgehen als Männer, wenn sie über Waffen und Ressourcen verfügen? Ist auch ein Gedanke in deinem Buch. Würden sie auch aus Wut kämpfen, unterdrücken und morden, also das negativ umwandeln? Oder würden Frauen das Gefühl tatsächlich eher, was wir schon gesagt haben, produktiv nutzen? Also ich meine, das ist eine rhetorische Frage, weil es gibt noch zu wenig Frauen, die tatsächlich Macht haben über Ressourcen.
Ja,
aber
die in der Lage sind. Ja, da musst du jetzt erstmal Dictatorship erreichen oder müssen in einer Position sein wie ein Trump, sozusagen, um das zu tun. Wir wissen es nicht. Es gibt keine, es kann keine Prognosen dazu geben. Auffällig ist, dass Gewalt nach wie vor praktisch ein männliches Monopol ist. Und da gibt es natürlich zwei Arten dran zu arbeiten. Ich würde gern mehr über Männer wissen. Was ist da in der Sozialisation los, dass das als Ausweg gewählt wird? Wenn du genau hinschaust bei Straftaten, das ist am Ende ja auch, muss es bestraft werden natürlich und viel rigider, als es im Moment oft passiert bei Tätern zu Hause. Aber es steckt natürlich eine Hilflosigkeit dahinter und so eine Disruption zwischen Kopf und Herz, die Männer auch ganz früh lernen. Also ich würde auch sagen, so wie wir uns begegnen, bist du davon gar nicht betroffen, aber das war wahrscheinlich auch harte Arbeit.
Es war harte Arbeit, ich muss sagen, also an Sachen Elternseite ist da viel falsch gemacht worden. Also mein Vater ist auch so ein klassischer, so muss man jetzt leider sagen, also mein Großvater war Nazi, der ist knallhart erzogen worden, mein Vater ganz auf diesem alten Bild, ein Junge kennt keinen Schmerz, Gefühle zu lassen. Das hat sich natürlich auch auf meinen Vater übertragen. Insofern war das von
und der hat dich auch in die Richtung gezogen.
Der hat, ehrlich gesagt, hat er mich gar nicht groß erzogen, weil er fast nie da war. Insofern, aber das ist vielleicht besser so gewesen, weil das hätte mir gar nicht gut getan. Meine Mutti, die ist da, finde ich, schon progressiv gewesen, aber sie ist selber so unsicher gewesen. Weißt du? Und wenn du eine Mutter hast, die selber so mit sich selbst hadert, dann ist es immer schwer. Die kann dann schlecht was vermitteln an positiven Energien.
Das ist auch ein spannendes und sehr typisches Beispiel, was du da erlebt hast, was mich auch sehr beschäftigt, weil ja durch die Tatsache, dass es immer noch so organisiert ist, dass Männer meistens dann nicht zu Hause, also 70-30 ist inzwischen, glaube ich, verteilt, machen Frauen dann die Arbeit zu Hause. Das heißt, es gibt immer noch die Tendenz zum abwesenden Vater. Und gerade in der Pubertät, wenn du dann so guckst, in welche Richtung möchte ich denn, wer bin ich denn, wenn sich die Ich-Identität so bildet und du dann von außen, Stichwort Maskulinität, vorgemacht bekommst, du musst dich zu allem Weiblichen abgrenzen. Und dann heißt das eben auch zur eigenen Mutter. Das ist aber diejenige, die dann vielleicht noch zuständig ist fürs Gefühlsleben, fürs erste Verliebtsein, für bin ich schwul, bin ich nicht schwul, wie auch immer, was da ansteht, oder ich bin unglücklich verliebt. Und dann fallen die, wenn sie sich abgrenzen sollen, müssen, weil sie meinen, es müsste so sein, fallen die einfach ins Nichts, die Jungs. Und ich glaube, dass da schon was beginnt. Eine unglückliche Entwicklung, die manchmal eben dann auch in Gewalt oder in Orientierungslosigkeit endet. Da müssen wir genauso ran wie bei den Mädels, die dann irgendwie zur Anpassung erzogen werden. Wie gesagt, ich denke ja immer so, Oma erzählt aus dem Nähkästchen, aber ich bin ja selber erschrocken, dass das alles noch so existiert. Ich habe ja gedacht vor 30 Jahren, hey, ich mache jetzt hier Frau TV und ich fange an mit den ersten Büchern. Das wird doch erledigt sein in 10 Jahren. Und ich gucke da jetzt drauf und denk so, ernsthaft? Jetzt gibt's Traditional Wives, Dread Wives, und es gibt diese Typen wie diese Maskulinisten, die teilweise 9 Millionen Follower haben. Sag der Typ, der jetzt gegen
Mark Tyson. Schreibst du ja auch ein Buch, die dann irgendwelche Babes dann links und rechts eine Pobacke in der Hand haben, also diese ganz alten Machismen.
Wie heißt er noch, der gegen Mark Tyson antritt?
Ja.
26,5 Millionen Follower, der Typ, mit Ferrari unterwegs und mit, weiblichen Pobacken. Ich denke so, wirklich jetzt? Ist das jetzt so ein, ist das ernsthaft jetzt wieder der Trend? Und das gewinnt ja eher durch Insta, durch Social Media ist das halt so explodiert.
Es ist, finde ich, immer noch ein riesiger Work in Progress und leider wiederholt sich ja auch Geschichte, wie du sagst. Es gibt ja so einen Rückfall auch in konservative Werte. Da meine ich jetzt gar nicht auch junge Menschen aus dem muslimischen Bereich, was ich auch ein bisschen Sorgen versehe, dass die teilweise so extrem traditionelle Werte wieder hochhalten, auch aus dem Grund, sich absetzen zu wollen. Das hat ja auch einen Grund. Sie machen es ja nicht, weil sie einfach nur Bock drauf haben, sondern sie rebellieren ja auch gegen andere Dinge. Ist aber ein Thema für sich. Dass Frauen zusammenarbeiten sollten, finde ich, ist ganz wichtig. Zusammen und zusammen stark sein, aber viel zu oft arbeiten Frauen auch heute noch gegeneinander.
Ja,
wieso ist das so? Weil ich meine, ein gemeinsames Ziel ist ja da und es gibt ja auch tolle Bewegung, ja, tolle Anfänge,
hier,
du bist, ne, genau.
Ich habe auch einen Verein gegründet, Pro-Quote Medien, um Frauen zu unterstützen. Das klappt schon oft. Im Unterschied zu Weib, zu männlichen Netzwerken hast du halt nicht so, dass du dich erstmal am Tresen oder beim Segelurlaub kennenlernst.
Ganz
was ich meine?
Das ist über Jahrhunderte so irgendwie strukturiert schon, ne? Und das ist so in der DNA, glaube ich, dass es so diese Buddy-Runden gibt und wo man sich viel mehr miteinander dann auch vernetzt und Networking.
Ja, ich denke manchmal auch, wenn ich es jetzt ganz platt ausdrücke, dann sollte man eher mal einen saufen gehen unter Frauen. Andererseits finde ich jetzt Männern alles nachzumachen auch ganz doof, weil das führt ja auch zu Beförderungen links und rechts, wo nicht unbedingt jemand da landet, wo er hingehört. Weißt du, was ich meine? Also Netzwerke entstehen bei Frauen aber aus professionellen Gesichtspunkten und man lernt sich dann darüber kennen. Bei Männern gibt es erst die Freundschaft links und dann machen die zusammen einen Podcast oder die machen zusammen einen Fernsehsender oder eine Zeitung. Das ist so meine Beobachtung. Ja. Wird sich vielleicht auch irgendwann drehen, aber diese Konkurrenz unter Frauen, die du da ansprichst oder die jetzt irgendwie, auf die du abzielst, das ist tatsächlich jetzt mal, man darf das Wort ja wieder sagen, Patriarchat, ich finde das super, genau wie Kapitalismus. Das ist alles wieder okay. Das sind 2000 Jahre Patriarchat. Wenn du dann nur überlebt hast als Frau in diesen Jahrhunderten, Jahrtausenden, in denen du dich angepasst hast, dann bist du irgendwann sehr geübt darin, den männlichen Blick auf dich zu übernehmen. Und das steckt ehrlich gesagt wirklich noch in unseren Genen. Und das sind so Alltagssituationen, wo ich das beobachte, wo die sich dann bei den Kommentaren fantastische Accounts von Frauen, die Mütter irgendwie nach vorne bringen wollen und so, und dann behaken die sich in den Kommentaren gegenseitig, weil sie sagen, ja, du kannst es dir auch leisten, wegzufahren und so weiter. Wenn diese Energie, die da gegenseitig Kritik oder sich gegenseitig beurteilen, bewerten, so wie Männer es ja sowieso tun aus Patriarchat, wenn du diese Energie nehmen würdest, ja, und die in Projekte reinsteckst oder in Politik reinsteckst, ich sag mal ein Beispiel, 9 von 10 Bürgermeistern, Bürgermeisterinnen sind Männer. Das ist unsere Politik vor der Tür. Wenn ich will, dass die Kita länger aufhat, wenn ich will, dass der Spielplatz um die Ecke ist, geht da in die Politik rein. Das sind lauter Schnarchvereine. Da setzt ihr euch sofort durch, liebe Frauen. Ja.
Absolut.
Und da, wenn man sich da gegenseitig mehr unterstützen würde und nicht mit männlichem Blick aufeinander schaut, dann wäre viel geholfen.
Ja, also auch dieses Sabotieren, sich gegenseitig kritisieren, ausbremsen. Ist das tatsächlich dann diese, ja, Stutenbissigkeit ist auch ein sehr altes Wort, aber ist das da? Also ist das immer noch
das
irgendwie?
Das ist zweischneidig, ne? Weil das wird Frauen unterstellt und das ist auch eine super Strategie von Männern, Frauen aufeinander loszuhetzen, um dann sich an den Rand zu stellen, dann könnte beim Schlammcatchen zugucken und warten, bis die sich gegenseitig fertig gemacht haben, weißt du? Also dann ist die Energie auch verpufft. Das ist zweischneidig. Ich habe ganz viel gegen das Wort Stutenbissigkeit, weil es unterstellt, dass das so erstmal Frauen sozusagen in die Wiege gelegt ist. Das ist auch gelerntes Verhalten. Dieser Male Gaze, dieser männliche Blick, den wir auf uns selbst gelernt haben. Und der reicht ja über Schönheitsindustrie und Diätindustrie bis in die Kammer, bis vor den eigenen Spiegel. Wenn ich morgens mit mir selbst, im intimsten Moment allein mit mir, das ist ja so eine Default-Einstellung bei Frauen, Scham. Und wenn ich da in den Spiegel gucke und mich dann mit fremden Augen betrachte, dann habe ich ja sofort verloren. Und das ist etwas, was diese Industrien geschafft haben, dass Frauen alleine zu Hause vorm Spiegel stehen im Badezimmer und sich mit diesem Blick betrachten und nicht wohlwollen, was sie alles geschafft haben. Ich habe 2 Schwangerschaften überstanden, ich habe einen Herzinfarkt überstanden, ich habe diverse unfassbare Viren aus der Welt rumgeschleppt. Ich liebe meinen Körper jetzt viel mehr als vor Jahrzehnten noch, weil ich viel mehr in Kontakt mit ihm bin und ihm jetzt dankbar sein kann, weil ich weiß, was er überstanden hat. Da möchte ich gern alle Frauen so ein bisschen ermuntern, da hinzugehen und nicht den fremden Blick auf sie zuzulassen.
Ist ein Riesenthema, dieses auch mit dem von außen bewertet werden und von einer milliardenschweren Schönheitsindustrie unter Druck gesetzt zu werden oder auch manipuliert zu werden. Was ich aber als Gerechtigkeit empfinde, ist, dass es die Männer inzwischen ja auch betrifft. Also ich meine natürlich, Frauen sind da weitaus heftiger noch zum, auch in diesem ganzen Zirkus drin, aber es ist ja immer mehr auch bei den Männern, dass sie sich auch unter das Messer legen, dass die alle möglichen Beauty-Geschichten machen, gehen zur Kosmetikerin. Das ist ja auch bei den Männern angekommen. Inzwischen.
Aber Alexander, wie bekloppt ist das denn von all den Errungenschaften von den weiblichen, die ich jetzt mal für mich in Anspruch nehme? Müsst ihr euch das jetzt abgucken? Ist das euer Ernst? Wollt ihr das jetzt machen und euch da unter Druck setzen lassen und genauso konsumieren und euer Scheißgeld dafür ausgeben?
Ich sag mal
so, ich bin ja auch nicht frei davon, ja. Ich habe echt Scheu vor Messer. Ich habe auch ein Problem mit den Kampagnen, die behaupten, dass irgendwelche minimalinvasiven Eingriffe eine Selbstermächtigung seien und Self-Empowerment. Nach dem Motto, mein Körper gehört mir, das ist ja eine Nummer, die ich noch aus der Abtreibungsdebatte kenne von vor 20 Jahren und dass sie jetzt sagen, ah ja, also jetzt bist du emanzipiert, wenn du dich unter das Messer legst oder solche Eingriffe machen lässt. Entschuldigung, das ist echt männliche, Entschuldigung, Schönheitsindustrie, ja, die uns das einredet und da gehe ich echt steil. Aber es kann doch nicht sein, dass Männer jetzt diesen selben Weg gehen von den ganzen fantastischen Dingen, die man sich, ja, von weiblich sozialisierten Personen abgucken kann. Bitte das nicht.
Ich schätze also, mal, oder? Es ist auch dann die Folge von Instagram, Social Media, weil es ist ja, ja Fakt, es ist seit 10 Jahren, nimmt das halt immer mehr zu, dass immer mehr auch junge Männer da anfällig für werden. Auch was, das der eigene Körperbild, dass sie eben, ja, auch magersüchtig werden, das ist also schockierend, wie du schon sagst.
Ja.
Why? What,
ja,
the fuck?
Warum,
ne, Jungs?
Das jetzt ab? Das kann nicht wahr sein.
Fakt.
Die schlechtesten Entwicklungen, ja, okay. Aber da können Sie ja wirklich von uns was lernen. Oder von mir, bitte. Meinetwegen. Von allen, aber vielleicht auch von mir.
Patriarchat hast du schon erwähnt. Es ist heute leider immer noch quicklebendig. Wie lange,
ja,
dauert das nochmal? Irgendwie 1000 Jahre, bis das endlich mal,
naja,
besiegt ist? Oder geht es doch schneller,
also,
deiner Meinung nach?
Mein Lieblingsmännerforscher in dem Punkt, Björn Süfke, den ich sehr mag, der sagt, hat ausgerechnet, wenn es in dem Tempo weitergeht, weil zum Beispiel alle Väter auch bekennen, sie möchten unbedingt mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen. Es machen aber nur 9% Teilzeit. Vor 20 Jahren waren es 6%. Das ist ein Schneckentempo. Wenn es in dem Tempo weitergeht, hat er ausgerechnet, brauchen wir noch 400 Jahre. So. Ich habe diese Geduld nicht, muss ich ehrlich sagen. Deshalb versuche ich nicht nur durch das Buch, sondern ich bin ja wirklich missionarisch unterwegs, zu sagen, bitte lass uns doch jetzt mal deutliche Impulse geben. Und da geht's natürlich auch ins Gesetze. Ich will jetzt nicht langweilen, aber ins Strukturelle. Du kannst nicht gleichzeitig ein Ehegattensplitting stehen lassen und sagen, bitte mach das doch. Sie 30, und so läuft ja meistens, meist die Frauen, die zuarbeiten. Er ist der Alleinverdiener oder Haupternährer. Und dann hast du ein neues Unterhaltsrecht, das dich genau dafür bestraft im Falle einer Trennung. Und dann hast du auf Deutsch die Arschkarte gezogen als Frau. Also das bringt die Paare unter Druck. Und das verlagert eine gesellschaftliche Diskussion und das, was woanders gelöst werden muss, in die Wohnzimmer der Leute und in die Schlafzimmer. Und da zerbrechen Beziehungen, die nicht zerbrechen mussten. Also da sehe ich einen echten Zusammenhang.
Ist ein Riesenthema, ist auch ein spannendes Kapitel in deinem Buch übrigens. Ne?
Ja.
Also da gehst du gezielt nochmal das Thema an,
so
wen es interessiert. Ne? Das ist sehr, sehr spannend. Was ist für dich im Jahr 2024 eine Feministin? Weil du bist eine Feministin,
ja,
du strahlst, du bist Kämpferin wirklich. Und Kämpferin finde ich nichts Negatives. Was ist ja auch, ne, also das sind immer so manchmal Bilder im Kopf. So, ja,
das
Frau,
ist
die Christa Amazone,
ja,
so eine Kämpferin. Ne? Also es ist
ja,
ja,
aber das
gibt
ist ja auch so eine Beurteilung, die,
ne,
darauf zielt, dich eben, ne, hier, Schlammkette.
Genau.
Lassen wir die mal aufeinander los und machen da irgendwie so ein Stereotyp draus. Das ist ja an sich ein Stereotyp.
Absolut.
Also bei mir ist da Energie und das hat was zu tun mit Gerechtigkeit. Und das bezieht sich auch auf große Konzerne und das bezieht sich auf ganz andere Themen, die nicht direkt die uns alle betreffen. Und da gibt es nämlich ganz viel Gemeinsamkeiten. Du kannst ja heute eigentlich nicht ernsthaft noch nicht Feminist sein als Mann. Du kannst ja nicht ernsthaft an dieser Verteilung von Ressourcen und von Macht und von Geld festhalten wollen. Und du kannst ja nicht ernsthaft nicht sehen, dass das für alle Vorteile bringt in einer zivilisierten Gesellschaft, wenn all diese Dinge gleich verteilt sind und eben gemischte Gruppen, und das bezieht sich ja nicht nur auf Männer und Frauen, sondern auf andere ethnische Gruppen, auf andere soziokulturelle Hintergründe, wenn die zusammenarbeiten. Das, was da draußen ist an Leuten jetzt, wenn wir es mal auf den Kapitalismus beziehen, das haben ja die Unternehmen teilweise schon verstanden. Wenn du Leute zum Konsumieren bringen willst, musst du wissen, wen du da hast. So.
Klar.
Und wer da draußen unterwegs ist. Und wenn du eine Gemeinde leiten willst, wie meine Heimatgemeinde in Niedersachsen, kleines Kaff, wenn du das richtig machen willst, dann musst du berücksichtigen, dass da inzwischen 95 verschiedene Nationen leben. So. Also das hat gar nicht immer nur mit Mädchen, mit Männer,
nein,
Frauen zu tun. Ne? Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit allgemein bringt mich auf die Palme. Und ich finde nicht schöner, als dass man jetzt wieder sich aufregen kann. Echauffieren ist für mich so, ist für mich das passende Alter jetzt. Vielleicht werde ich ab 70 ruhiger. Mal gucken.
Und seit wann würdest du sagen, ist das für dich, ja, dieses innere Feuer, die Begeisterung, seit wann siehst du dich auch selbst als Feministin? War das schon sehr, sehr früh?
Weil den Stempel, das kriegst du ja irgendwann sozusagen mitbekommen
auch.
Und hast gesagt, ja, okay, gut, ja, wenn das der Begriff dafür ist, so, ne?
Ja.
Das ging, also ehrlich gesagt, ist mir natürlich als Mädchen schon aufgefallen, dass ich irgendwann, also du blickst zurück, es gibt so eine ganz klare Linie. Du bist Kind und du spielst Verstecken, du gehst auf Bäume los, du machst alles so, triffst dich mit einem Riesenhaufen Kids im Hof meine ich,
ja,
damals,
ja,
in meinem Kaff. Und dann irgendwann fangen die an, Bemerkungen zu machen und fangen so bestimmte Sprüche an oder so. Du merkst halt ganz früh, du wirst beurteilt, bewertet und das wirst du auch anders und du darfst bestimmte Dinge nicht. Mein Bruder durfte nachts irgendwann nach Hause kommen, meinetwegen auch betrunken, das war pieps egal. Bei mir war es ein Riesentheater, ich durfte auch keinen Motorradführerschein machen. Ich bin da reingewachsen und habe gleich gemerkt, Moment mal. Also wieso denn eigentlich? Und das hat sich dann wie ein roter Faden durchgezogen. Und da habe ich schnell meine Wahrnehmung geschult, ehrlich gesagt, und auch immer mehr Themen gefunden, die ich lieber nicht gefunden hätte. So, Me Too zum Beispiel, ne? Also
ja, du. Das ist ja jetzt auch schon 7 Jahre her, ne? 2017, glaube ich, war das große Thema. Ich weiß, es ist wieder diese große rhetorische Frage, aber wo du gerade sagst, jedermann, der nicht heute auch Feminist ist, der hat irgendwie nicht mitbekommen, was auf der Welt sich tut. Bist du guter Dinge zu glauben, dass wenn jetzt jedes zweite Land von einer Frau regiert werden würde und jedes zweite Weltunternehmen von einer Frau, dass dann die Welt tatsächlich ein fairerer, ein besserer, ein friedlicherer Ort wäre?
Ich würde es zumindest ausprobieren. Die Frage ist ja auch, wie sind diejenigen sozialisiert? Ja, wenn eine Meloni an die Regierung kommt, weiß ich nicht, ob man sich damit einen Gefallen tut. Du kannst ja nicht nach den Chromosomenausstattung gehen, sondern es kommt ja darauf an, wo sind die verordnet und wie stellen die sich zum Rest der Welt, unabhängig von ihrem Geschlecht.
Klar, aber also finde ich schon eine spannende Frage, ne? Weil es ist ja nur ein Fakt, dass wie viele Regierungschefs gibt es, die weiblich sind. Also gut, es werden mehr,
es gibt aber eine Rückentwicklung, Orban und so weiter in Europa. Also gerade geht es in großen Schritten rückwärts, weltweit.
Ich fand es sehr amüsant, dass du schreibst im Buch, du würdest gerne später eine oder du bewegst dich darauf hinzu, dass du eine Grand Old Schachtel wirst.
Ja.
Was ist denn für dich eine Grand Old Schachtel?
Ich hätte gern
Grand Old Schachtel.
Ich finde eher Grand Old Schachtel.
Ja, passt ja auch.
So. Also man muss ja so ein Bild fürs Alter haben. Ja. Und ich versuche mir da auch was so nicht zu fokussieren, aber mir ein paar Möglichkeiten und Freiheiten zu eröffnen. Und ich finde so eine Narrenfreiheit sehr schön. Ich sehe auch, dass viele Frauen, die älter sind als ich, die in Social Media unterwegs sind, die sich so langsam nehmen und da aber noch ganz gut drauf eingeschossen wird. Und ich freue mich jetzt schon drauf, weil es mir auch echt immer egaler wird. So, es ist ganz erstaunlich. Ich kann jetzt gewisse Dinge, die mich echt gequält haben mit 30, ganz anders betrachten. Und ich stehe ja auch nicht mehr vom Spiegel und vergleiche mich mit meinem jüngeren Ich. Also ich weiß gar nicht, wie man sich das antun kann. Ich denke so, hey, nicht schlecht für das, was du überstanden hast. Alles gut. So, damit gehe ich irgendwie raus. Und wenn ich das fortentwickle mit den Freiheiten, die dazugekommen sind und mit der Tatsache, dass ich mehr mit mir in Kontakt bin, kann das einfach nur super werden.
Also 30 Jahre. So wie ich dich auch in Interviews erlebe und auch in meiner Recherche, wo ich viel von dir gelesen habe oder auch dich erlebt habe, glaube ich, braucht man sich gar keine Sorgen machen. Du wirst auch noch mit 80, 90 eine Powerfrau sein und irgendwie immer das Beste aus dem Leben machen. Aber Fakt ist ja, wir leben weiter in einer altersfeindlichen Gesellschaft. Also das wird ja auch immer versucht, so ein bisschen zu relativieren und wir entwickeln uns ja in eine tolle neue Richtung. Aber wenn du es dir mal genauer anschaust und wenn du schaust, was Social Media, leider muss ich auch wieder sagen, wir nutzen das beide auch. Es ist auch was Nettes, aber dadurch ist es wieder schlimmer geworden. Wie altersfeindlich ist unsere Gesellschaft?
Ich glaube, es fängt jetzt ehrlich gesagt, man denkt immer, es fängt eben mit 50 an oder mit 60. Ich sehe das bei 25-Jährigen, die sich jetzt einreden lassen, sie müssten Anti-Aging-Produkte verwenden.
Das ist absurd, wirklich.
Und du hast dann da irgendwie Mädels, die aussehen wie so elfjährige Elfen oder sowas und dann irgendwelche Produkte anpreisen. Ich mache mir Sorgen darüber, wenn die so eine Angst vorm Alter haben, dass sie ernsthaft sich sowas aufquatschen lassen, was ja auch noch dermatologisch totaler Mist ist. Also einfach, du machst die Haut kaputt damit. Was für ein Bild haben die dann vom Alter? Also die müssen dann ja von meinem Alter eine furchtbare Vorstellung, die müssen ja furchtbare Angst haben. Und auch die Tatsache, dass ich jetzt die Deutung der Wechseljahre, ich finde, passiert wahnsinnig viel, das ist wahnsinnig wichtig, dass da Aufklärung gemacht wird, dass darauf hingewiesen wird, dass jemand mit Hitzewallung, dass darauf Rücksicht genommen wird, dass Hormone helfen können. Ich nehme auch Hormone, das hat mich gerettet, dass ich schlafen kann, ganz deutlich. Also ganz wichtig, dass aufgeklärt wird, dass dieser Satz von Ärzten, da müssen sie jetzt durch, dass man dem dann bitte den Mittelfinger zeigt und sofort zum nächsten geht. Aber was ich beobachte ist, dass diese ganze Phase jetzt doch auch wieder pathologisiert wird. Und wenn du scheiß Lebensumstände hast, und das ist auch, gehört auch zum Teil der Wahrheit dazu, und ab 50 gar nicht mehr vermittelt wirst oder rausgemobbt wirst aus dem Job, dir nichts mehr zugetraut wird, du irgendwie über dich hinweggeredet wird in einer Konferenz oder dein Teenager dich ignoriert oder scheiße behandelt, kann man auch was gegen machen, nämlich sich einfach mal wehren, dann sind das Lebensumstände, die nicht verschwinden, wenn du Hormone nimmst. Und ich beobachte, dass Frauen in die Richtung gehen. Und das sagen selbst Expertinnen, dass sie sagen, wenn sie den Frauen zuhören, die zu ihnen kommen und sagen, mir geht's scheiße, das ist los und so weiter und ich möchte gerne Hormone, ich glaube, ich bin mitten in den Wechseljahren, dann sind die auch versucht zu sagen, ich glaube, das hat erstmal nichts mit den Wechseljahren zu tun. Und warum lässt die sich das gefallen? Also ich möchte mit diesem Buch auch Frauen empowern, sich da zu wehren gegen die Lebensumstände und sich anzuschauen, was drückt mich jetzt eigentlich hier? Was macht mich eigentlich fertig? Was macht mir schlechte Laune? Und die Hormone kommen dann vielleicht an zweiter Stelle. Und man darf ja auch vielleicht mal sagen, dass ein Drittel gar nicht betroffen ist und ein Drittel wenig Probleme hat.
Die es gar nicht mitbekommen, so. Die einfach da so ganz gut.
Deshalb, also ich bin vielleicht ein bisschen weit im Voraus, aber ich sehe da eine Entwicklung, die wieder dazu führt, dass wir wieder hysterische Kühe sind wie vor 100 Jahren. Das kann es auch nicht sein.
Aber nochmal zum profanen Thema, das du gerade erwähnt hattest, dass jetzt schon Teenager mit Hautcreme anfangen und 20-Jährige. Da gab es sehr interessante Umfragen, dass gerade so operierte Mädels mit 25 teilweise dann auf Ende 30 geschätzt werden. Und unoperierte 40-Jährige werden viel jünger geschätzt,
ja,
weil sie eben, ne, also auch von innen strahlen, weil sie sich auch pflegen und weil sie ein gutes Leben haben und hatten. Das finde ich ja auch schon spricht Bände, dass dann eben wirklich 23-Jährige für Ende 30 geschätzt werden, weil sie eben so unwirklich sind. So Schnabellippen und alles ist so maskenhaft und das ist
ja doch, und das schreitet ja eher vorwärts. Ich finde das auch interessant, weil ich das auch sofort sehe und denke, ja, das macht tatsächlich eher nicht schöner. Und was ich auch interessant fand bei meinen Recherchen dazu, weil ich ja immer mehr auf Kolleginnen auch stoße, auf Kollegen, die dann so gespritzt sind oder so. Und ich habe immer gedacht, warum bist du so irritiert? Also was passiert da eigentlich in der Interaktion? Und dann habe ich recherchiert und es ist tatsächlich so, dass du Neuronen hast, die auf das reagieren, was dein Gegenüber dir präsentiert. Also Spiegelneuronen können nicht reagieren in deinem Kopf, in deiner Äußerung, wenn beim anderen nicht sich dieselben vielen Gesichtsmuskel bewegen. Und deshalb habe ich mal gedacht, was ist, was stört mich, was ist es? Und es führt am Ende zu einer kleinen Distanzierung und auch zu einem gewissen Misstrauen gegenüber diesem Menschen, weil du ihn nicht so deutlich lesen kannst. Ne?
Du so abprallst, ne? Ja. Die Mimik lässt dich abprallen.
Also es passiert was. Und das macht was mit einem. Das macht mit mir als Gegenüber auch was. Und das macht auch in der Interaktion zwischen Menschen was. Es geht gar nicht um die gezeichneten Gesichter, wo du es sofort siehst, sondern auch um die kleinen Veränderungen, die halt eine Entwicklung nicht zeigen, die du erwartest. Wenn ich eine gleichalte Frau vor mir sitzen habe oder einen Mann, möchte ich connecten. Und das Connecten wird dadurch schwieriger. Das ist ganz komisch.
Du sagtest, dass eben viele junge Frauen offensichtlich ja ein furchtbares Bild von älteren Frauen haben. Und ich glaube, das ist aber generell auch, das ist vielleicht auch eine Sache, die sich über Jahrzehnte so aufgebaut ist, ist in den Köpfen drin, dass Frauen vielleicht schon ab Mitte 40 nicht mehr wild, abenteuerlustig, experimentierfreudig sein können, dass sie Lust auf Sex haben, dass sie auch Lust haben, mit verschiedenen Männern Sex zu haben. Da ist so ein ganz altertümliches Bild immer noch im Kopf, dass eine Frau ab einer gewissen Zeit dann so ein Verfallsdatum überschritten hat. Männer trifft es inzwischen auch schon. Ne? Also ich will da jetzt gar nicht sagen, auch seid nicht so traurig, liebe Frauen, die Männer sind auch teilweise da auf dem Tablett. Aber ist da noch wahnsinnig viel in der Gesellschaft auch zu tun, weil da treten wir, glaube ich, seit Jahrzehnten irgendwie auf der Stelle, trotz aller Bewegungen, die wir jetzt haben.
Nehmen wir mal
oder?
die Galionsfiguren. Ja. Ich finde immer ein ganz gutes Beispiel sind doch die aus unserer Jugend, die wir dann Brad Pitt oder Jennifer Aniston, George Clooney, bis er dann irgendwann weggeschnappt wurde. Er ist ja der ewige Bachelor, egal wie alt er wird. Und wenn er jetzt wieder Single wäre, würde es von vorne losgehen. Jennifer Aniston wird jeder Schritt kritisch betrachtet, jede Falte, jede Delle nachvollzogen. Es wird Mitleid propagiert mit ihr. Also es ist eine komplett unterschiedliche Bewertung. Und das sind eben auch die Beispiele, die wir vor Augen haben und nach denen wir uns irgendwie ausrichten. Ja? Also es wird als Verfall, als Verlust, als, ich möchte mal so sagen, ich wüsste keine Frau, die nicht unglaublich froh darüber ist, dass sie die ganze Scheiße mit Fortpflanzung Ü50 hinter sich hat. Ja. Wer heult in seiner Periode hinterher? Hast du mal einen Tampon? Was ist das durchgelaufen? Ist das irgendwie die ganze Kinder, Entschuldigung, aber die Babyzeit so gern. Ich möchte auch irgendwann Großmutter werden, freue ich mich auch drauf. Wirklich, muss nicht sofort sein. Aber ich muss das wirklich doch selbst nicht mehr haben. Man ist stolz darauf, aber man ist doch auch heilfroh, das hinter sich zu haben. Und das ist doch ein Gewinn und eine Befreiung. Und so sehe ich nicht, dass Alter dargestellt wird, bei Männern oder bei Frauen. Aber ich glaube, ich habe auf deine Frage jetzt nicht geantwortet.
Doch, das ist schon. Also das, es ging jetzt ursprünglich darum, dass eben diese Angst da ist, dass eben die Angst bei jungen Menschen vor dem Alter, also weil es eben so negativ präsentiert wird, dass eben eine Frau, also ab einem gewissen Alter kannst du kein tolles Leben mehr haben, weil du bist nicht mehr abenteuerlich.
Also wir wissen ja auch gar nicht, wie Frauen begehren, also weil wir keine Ahnung haben, was da passieren würde, wenn es diese ganzen Konditionierungen und Regeln nicht gäbe, denen sich auch Frauen noch unterwerfen. Ich mache diesen Podcast Lisas Paarshit, da machen wir wahnsinnig viel über Sex und Begehren. Und eins kann ich dir ganz sicher sagen, das wird eher mehr bei Frauen. Gerade dadurch, dass du diese Verhütung und den ganzen Scheiß los bist und dadurch, dass die Kinder, wenn dann vorhanden, das Haus verlassen haben, ist es eigentlich eine neue Freiheit. Und selten nehmen die sich die Freiheit dann auch dazu oder sie reden nicht drüber. Und wie das wirklich aussehen würde, wie Frauen agieren, was sie sich gönnen würden, ja, wie sie ihren Körper feiern würden, was für ein Sex sie hätten. Ich glaube, da muss das Patriarchat auch noch so ein bisschen, es muss auch ein bisschen Zeit vergehen, bevor wir wirklich wissen. Wenn Frauen jetzt antworten, sie wünschen sich bei sexuellen Fantasien, hatte ich gerade die letzte Folge, kommt bald raus. Die sagen dann, ja, ich wünsche mir Sex an romantischen Orten oder ich wünsche mir Sex mit, was weiß ich, mit meinem Mann. Und dann denke ich so, Wenn du jetzt anguckst, wie Männer sich da äußern, also gern Dreier. Überraschung, Männer möchten gern flott Dreier. Echt wieder. Also wenn du das anschaust, die Fantasien, die sind so kreuzbrav bei den Frauen und die sind so anders bei Männern und werden auch viel offener geäußert. Dann ist meine vage Behauptung, und ich schätze, dass ich damit richtig liege, das ist Konditionierung, das ist das, was sie sich selber im Kopf erlauben. Und da ist noch ein weiter Weg vor uns und viele fantastische Möglichkeiten.
Aber ist es demnach auch dann nicht mehr so ein Klischee, dass Frauen ab einem gewissen Alter unsichtbar werden? Also da kann ich mal sagen, als schwuler Mann, das gilt auch für schwule Männer ab einem gewissen Alter. So. Das ist ja, weil da die auch sehr so auf Jugendkult getrimmt ist. Da bricht aber inzwischen was auf, muss ich sagen. Das finde ich auch eine positive Entwicklung, dass eben auch die junge Generation da teilweise lockerer wird. Gerade mit diesem Non-Binären und nicht mehr so Spiel mit den Geschlechtern, da tut sich sehr viel, dass die Leute nicht mehr so fixiert sind. Aber ist das weiterhin auch noch manchmal Thema, auch wenn du mit Freundinnen sprichst, dass man schon irgendwie das Gefühl hat, dass einige Männer irgendwie auch gar nicht mehr hingucken wollen, weil sie irgendwie da so einen Filter innerlich drin haben oder was ist da?
Die sind ja mit denselben Bewertungen aufgewachsen.
Absolut,
wir selber richten das gegen uns selbst und denken, wir sind raus aus dem Spiel irgendwie, Ü40. Und Männer werden ja mit derselben Wahrnehmung von Frauen groß und werden auch damit groß, dass sie Frauen beurteilen und bewerten dürfen. Das fängt ja auch schon ganz früh an. Du denkst, wow, was hast du da jetzt gerade? Also die verschiedenen Stationen journalistisch, die ich auch gemacht habe, wo ich immer wieder Kollegen hatte, die dann alle Frauen in der Redaktion durchgegangen sind oder in der Klasse und gesagt haben, also die, jenes und so. Und ich denke so, und ich dann denke, ja, ich bin ja jetzt aussortiert, wie schade, weil du mit deiner Entschuldigung, kleinen Plauze und mit deinen weniger werdenden Haaren, das wäre mein Traum, ja, dass du. Ich bin eigentlich total verknallt.
Ja, aber es ist so dreist, ne,
grad. Also es ist echt, das mal aufzuschlüsseln, dann hast du mal die Lacher auf deiner Seite, aber du merkst, dass die Männer, die das dann machen, gar nicht im ersten Moment merken, was sie da tun. Nämlich, dass sie andere auf unglaubliche Art und Weise kategorisieren und bewerten, wenn das auf sie angewendet werden würde, dann wären sie aber so klein
mit Hut. Dann würden sie ganz, ganz dicke Backen machen, ne? Aber würdest du denn sagen, dass du auch in den letzten, ja, sagen wir mal jetzt, du bist jetzt Ende 50, in den letzten 15 Jahren auch mal tatsächlich mit Altersdiskriminierung knallhart in Berührung gekommen bist, sei es nun offensiv, sei es versteckt, ne, da gibt es ja auch sehr viele Nuancen, ne? Es gibt manchmal so vergiftete Komplimente, es gibt manchmal klare Statements, es gibt aber auch sehr versteckte Momente, wo man dann aber im Nachhinein schon klar merkt, ja, das war jetzt wegen des Alters.
Also das ist natürlich schwer festzumachen, das macht keiner mehr offen, das ist so ein bisschen der Fluch dieser Aufklärung, auch bei Diskriminierung. Stimmt. Alle achten drauf, dass sie andere Gründe angeben, wenn du einen Job nicht bekommst oder ein Projekt nicht durchkommt. Aber ich möchte sagen, ich war noch nie so produktiv wie in den letzten Jahren und ich bin noch nie mit so wenig Dingen irgendwo gelandet. Und ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, dass genau auf mein Alter geguckt wird. Ich meine, ganz ehrlich, die Zielgruppen werden jetzt so definiert, dass ich da eigentlich raus bin. Wo ich auch
diese
denke, nicht nur Werbung, sondern auch beim Fernsehen. Das muss man mal sagen. Und ich finde schon verrückt, dass so viele das offenbar auch gar nicht wissen. Also viele in meinem Alter sind ja noch begeisterte Analoggucker. Gibt ja noch ein paar und die auch in die Mediathek wollen, für die wird gar nicht mehr produziert. Also ist denen eigentlich allen klar, dass sie ab 55 aus dieser Zielgruppendefinition raus sind. Fände ich auch mal ganz gut, wenn da eine kleine Revolution stattfindet, man fragt, was ist denn eigentlich hier los? Also ja, ich merke das deutlich, es wird nicht deutlich gesagt, das passiert hinterm Rücken, es kommen dann andere Argumente und ja, bei dem, was einem auch zugetraut wird oder was irgendwie wie der Unterschied gemacht wird. Millennials sind halt qua Alter, wird denen zugetraut, dass sie auch wahnsinnig viel Impulse und Kreativität liefern. Das ist aber leider schon anders verteilt. Das ist gleich über alle Geschlechter und über jedes Alter verteilt. Mhm. Und wenn ich mit 15 Ideen los war, bin ich das mit 35 immer noch, sorry to say. Und es wird halt Millennials unterstellt, dass sie, obwohl sie manchmal auch nur scrollen können, wahnsinnig viel da Bescheid wissen und es wird ihnen wahnsinnig viel Impulse, Entscheidungsmacht gar nicht, die kommen auch nicht ans Geld und an die Ressourcen richtig ran. Da ist das Patriarchat noch drauf. Aber es wird ihm mehr zugetraut und da werde ich manchmal auch ein bisschen ungnädig teilweise. Ja, weil wenn ich kreativ bin, bin ich kreativ. Das werde ich auch noch mit 80 sein.
Das ist ja auch ein großes Geschenk. Ich meine, das ist ja eine furchtbare Vorstellung, wenn man mit 80 nur noch irgendwie, keine Ahnung, Zeitschriften liest und keine Ahnung, Netflix
also ein Bild
schaut. Das ist
von
ja langweilig,
auch.
Möchte man
so,
auch nicht.
Nee.
Sag mal, Frau TV ist aber weiterhin ja ein WDR.
Das ist ein WDR-Produkt,
ne?
Und das läuft auch noch. Super, das es gibt natürlich da neue, also Parship ist so eine Ergänzung jetzt, Lisas Parship dazu, weil wir da verstärkt ein paar Themen machen können. Das hat eine andere Intensität, ein anderes Medium. Das existiert aber weiter. Ich hoffe auch, das ist so ein Flaggschiff, ne? Das braucht man, glaube ich, auch noch.
Letzte Frage zu dem Thema Altersdiskriminierung, auch dieses wahnsinnige bewertet werden, in Schubladen gepackt werden und dass Frauen auch immer noch nach Optik bewertet werden. Kann man denn als Frau in der heutigen Zeit eigentlich nur verlieren? Weil einerseits, wenn du in Würde alt wirst, auch ein furchtbarer Satz, finde ich, aber so dieses in Würde älter wirst, dann heißt es, ja, die ist, macht ja nichts mehr aus sich, die kann man auch jetzt aufs alten Gleis tun. Und wenn du dagegen angehst und dich beim Beauty Talk rund erneuern lässt, dann heißt es, guck mal, die Unwürdige, jetzt versucht sie verzweifelt hinter ihrer Jugend herzuhechen. Also eigentlich ist es ja nur eine, du kannst gar nicht gewinnen. Also
das ist wie? Aber als Frau bist du da Kummer gewöhnt, muss ich sagen.
Ich bin schon leid geplagt.
Es ist eigentlich egal, als Teenager bist du, dann wächst du falsch, eine Brust zu klein, die nächste und als junge Mutter bist du halt, es gibt keine Lebensphase, aber ich finde das jetzt ehrlich gesagt, solange ich das benennen darf, ist es ja in Ordnung. Ich würde mal an zwei Dingen das festmachen. Zwei Bücher, mein letztes hieß, ich möchte gerne würde altern, aber doch nicht jetzt. Und mein neues heißt heißer Scheiß.
Ja.
Und ab jetzt ist alles heißer Scheiß. Einfach weil das, was ich zu erzählen habe nach 30, 40 Jahren und das, was ich beobachte, heißer Scheiß ist, das muss man wissen, das muss man kennen. Und es hat viel damit zu tun, dass ich mich hinsetze und den Mund aufmache.
Ja, das ist
so, Punkt.
Bewahre dir das. Bist du vom Naturell her eine Optimistin, eine skeptische Realistin oder tendierst du auch mal zum Pessimismus?
Ja, ich bin typisch gefühlsschwankend. Würde ich sagen, wenn du mich morgens erleben würdest, ich war sehr froh über die Uhrzeit, zu der wir das jetzt aufzeichnen, weil ich brauche wirklich ein paar Stunden, um in Gang zu kommen. Und das lernt man aber auch darauf Rücksicht zu nehmen. Und ehrlich gesagt, je nachdem, ich finde es ganz hilfreich, weil ich morgens ganz gut ernste, melancholische und tiefsinnige Inhalte abrufen kann und mich da rein vertiefen kann. Ich mache das inzwischen so, dass ich mich mit den Dingen beschäftige, die gerade von meiner Körperstimmung oder meinem Kopf, meinen Synapsen vorgegeben ist. Ja. Ich versuche nicht dagegen anzuarbeiten. Deshalb lege ich auch Interviews gern da in die Morgenzeit, weil da bin ich am Grübeln und Begrübeln. Und da ist auch manchmal Angst und Missstimmung. Das ist ja auch eine Sache, sich damit zu versöhnen und zu sagen, ich muss das wegdrücken. Ich darf Wut oder Angst oder auch nicht empfinden, sondern ich lasse es mal durch mich durchrollen. Das ist auch ein Reifeprozess, dass ich sage, verschwindet jetzt leider nicht. Also lass ich es doch mal in voller Stärke zu und guck mal, was passiert. Irgendwann merkst du, ich sterbe nicht und es kommen vielleicht doch ein paar schöne Gedanken hoch. Und am selben Nachmittag kannst du mich total euphorisch erwischen und total nervig und ich quatsch dich voll, während ich morgens irgendwie still bin. Ich bin das alles, ehrlich gesagt. Und meine Vermutung ist, dass die meisten Menschen aus diesen Schwankungen bestehen. Die werden nur so in der Altitüde bisschen und früher, ne, mit 30 oder 20 ist es so und das pendelt sich so ein bisschen weniger ein. Und das finde ich auch ganz schön. Also das finde ich ganz gut.
Du hast bisschen
Testosteron, das reinkommt, das ist super.
Es ist, wie gesagt, also ich finde, der Mixer, der macht's. Also ich finde es ja auch toll, wenn alle möglichen Gefühle dabei sind. Aber finde ich sehr, sehr gut und wichtig, dass du sagst, dass man eben auch lernen muss, Gefühle zuzulassen und nichts wegrücken darf. Weil du hast ja gesagt, du hattest mit Anfang 50 einen Herzinfarkt. Und das kommt ja, der kam, wenn du es jetzt über die Jahre analysiert hast, daher, dass du einfach wahnsinnig auch neben, du warst nicht in dir. Du hast dich nicht richtig gespürt, du hast nicht auf Signale gehört und du hast auch viele Gefühle weggedrückt.
Ja.
Also das war, glaube ich, der Grund.
Ja,
auch
sowohl Ärger als Traurigkeit. Das habe ich aber erst retrospektiv verstanden. Und ich weiß, dass die Kardiologin, mit der ich da zu tun hatte, die gründlichste Untersuchung gemacht hat, gesagt hat, das gibt's doch gar nicht. Du musst doch was gemerkt haben. Das kann nicht wahr sein. Also hast du nicht Folgendes? Und ich dachte so, nein, ich weiß es nicht. Ich habe einfach nur gemacht. Genau, ich habe einfach nur gemacht.
Funktioniert,
und das
kann man auch sagen. Also du hast ja wirklich funktioniert.
Aber das ist auch, im Grunde ist es auch, finde ich ja ganz interessant, das, was bei Männern, Björn Suf gesagt, das, was er beobachtet, bevor die das zulassen, diese Verbindung zwischen Kopf und Herz herstellen, sterben die eher. Also und gehen dann eben nicht zum Arzt. Für Frauen ist das, deshalb, da bin ich auch ein bisschen missionarisch unterwegs, es wird falsch gedeutet, weil Frauen das nicht die Medizin praktisch nur den Mann untersucht und kennt als Patient oder als zu Therapierenden. Es ist total wichtig, es ist lebensgefährlich, das möchte ich unbedingt noch loswerden, seine Gefühle zu unterdrücken oder falsch zu deuten und so ein Surface-Acting zu machen und mitzumachen. Wenn du in einer scheiß Beziehung drin steckst, wenn du in Lebensverhältnissen bist, in einem Job bist, wo du gedisst wirst, wo du tief unglücklich bist, dann hat das nicht nur eine Bedeutung bis zum selben Nachmittag, wo du sagen kannst, jetzt gehe ich halt, weiß ich nicht, was anderes machen. Es kann dein Leben beeinträchtigen, es kann deine Gesundheit über Jahre ganz heftig beeinträchtigen.
Ich hatte im Vorgespräch gesagt, dass mir im positiven Sinne der Kopf raucht, weil es dein Buch so wahnsinnig viele dankbare Vorlagen liefert. Und ich bin jetzt gerade dabei zu überlegen, wie ich das Gespräch noch ein bisschen strukturiere, weil ich merke, ich muss ein bisschen Kill Your Darlings machen, weil einige Bereiche kann ich gar nicht machen. Ich möchte aber gern natürlich auch noch ein bisschen über deinen Job sprechen oder generell, wie du es im Beruf alles so jetzt mit deiner Lebenserfahrung siehst, weil Podcast heißt nun mal auch Road to Glory. Insofern muss ein bisschen dazu auch kommen, obwohl ich am liebsten mit dir über ganz viele andere Sachen auch noch länger reden würde. Du hast 6 Jahre lang als Stewardess gearbeitet, obwohl du ja, glaube ich, sicherlich früh auch schon gebrannt hast für journalistische Themen. Oder ist das tatsächlich erst dann gekommen in dieser Zeit, wo du um die Welt geflogen bist, was ja auch was Geiles ist? Es ist ja was, also es ist natürlich auch mega stressig, glaube ich, als Stewardess zu arbeiten. Aber
das
warum
war damals,
so lang? Also ich frage mich, warum 6 Jahre ist ja eine lange Zeit. Einige das machen das ein Jahr oder zwei, aber.
Ja. Also es war erstmal damals eine andere Zeit. Es war wirklich ein ganz anderer Job. Das war die große Welt. Ich sag mal so, wenn du aus einer Stadt wie Quartenbrück kommst und das Sächsische Land, ist das Fernweh. Ja, und das klingt mal also, ja, wie Entenhausen, das gibt's vielleicht. Doch, das gibt's wirklich. Ist auch eine hübsche kleine Stadt. Ich möchte das unbedingt empfehlen für eine Fahrradtour. Aber ich möchte es nicht empfehlen, um als Teenager oder als junger Mensch dort zu bleiben. Und mein Fernweh war übergroß. Also ich war wirklich lebenshungrig und ich hatte auch das Gefühl, ich muss diese Grenzen, die auch in meinem Kopf dann angekommen sind. Kleinstadt ist, damals war es so, auch sehr begrenzend im Kopf. Ich musste raus. Und da hatte ich einen großen Lebenshunger, der vielleicht ein bisschen mehr sich holen musste als andere. Ich habe aber immer nebenbei journalistisch gearbeitet und ich habe nebenbei studiert. Und das ging ganz gut. Du konntest Teilzeit arbeiten, dann freie Zeit für die Prüfungen bekommen.
Ja, gut.
Und damals bist du halt nicht hingeflogen und tiefgekühlt zurück wie heute, sondern du warst auf Bali und hattest wirklich eine Woche da. Und teilweise auch allein. Oder ich bin Hundeschlitten gefahren in Arkansas irgendwo auf dem Land.
Also Erlebnisse, die man für immer im Herzen hat.
Also ich habe so, was ich gar nicht habe, ist diese FOMO, Fear of Missing Out, was solche Erlebnisse angeht. Auch so, ich sag mal, flirtige Sachen und so weiter. Ich habe nicht diesen Druck im Middle Age, was ich ja manchmal ganz drastisch oder dramatisch
jetzt
oder tragisch auch finde.
Lassen, ne? Ich muss
jetzt
noch mal
muss
ganz
ich alles nachholen. Da habe ich irgendwie, da habe ich ein Leben schon abgeschlossen mit allem drum und dran. Und da habe ich einen riesen Pool an Erinnerungen, aus denen ich bis heute, ich bin einmal wirklich quer über die Welt. Es war ein fantastischer Job und ich habe mich auch schwer getan, tatsächlich so ein Absprung, und es hat auch viel damit zu tun, dass du natürlich auch ein bisschen orientierungslos bist. Brauchst einfach ein bisschen länger. Ich war ein Spätzünder so ein bisschen.
Du hast ja die Henry-Nann-Schule absolviert, das war dann aber, nachdem du mit dem Stewardess-Job dann auch, war das quer ja gar nicht gegangen, das ist ja da sehr...
Ich habe studiert und wollte das auch fertig machen, Soziologie, finde ich nach wie vor, irgendwann mache ich vielleicht nochmal fertig. Und dann habe ich mich aber parallel immer an diesen Schulen beworben und dann habe ich einen Zuschlag und da hatte ich schon ein gewisses Alter. Ich hätte mir jetzt sagen können, ich mache das noch zu Ende, aber dann wäre ich da raus gewesen, also bin ich gesprungen und das war auch eine gute Idee.
Welcher Meilenstein hat im Rückblick deine berufliche Laufbahn maßgeblich geprägt? Da gibt es sicherlich mehrere, aber wenn du jetzt mal in dich reinhäust, was fällt dir da als erstes ein, wo du sagst, das war wirklich für meine Karriere schon ein großer Schritt?
Ich bin auch so eine kleine Rampensau. Fernsehen fällt mir gar nicht so schwer. Und da ist aber jemand anders auch drauf gestoßen. Das war ganz gut. Ich wäre, glaube ich, beim Schreiben vielleicht eher geblieben. Ich bin nicht eigentlich Printjournalistin. Mm-hmm. Und da gab es damals beim Privatsender fiel eine Frau aus. Schwangerschaftsvertretung war nicht aufgetaucht. Und ich war die Einzige, die keine Techno-Zöpfchen hatte oder so. Und dann lief das irgendwie, ehrlich gesagt. Und das war nicht schlecht. Sicherlich auch, dass meine Themen und diese Sendung VTV aufeinander zugewachsen sind, dass das sehr gut passte. Aber auch, dass ich jetzt nochmal von vorne angefangen habe und für diesen Podcast gepitcht habe und gesagt habe, ich möchte diese Beziehungsthemen und ich möchte vor allen Dingen eher Frauenpaare Ü45 abfangen und die Lebensrealität einfangen und die Freiheit, die ich da habe und die Themen, die ich da aufräumen kann. Ich führe dauernd Gespräche, die mich interessieren. Ich kann ja lauter Leute ausfragen.
Ich kriege Geld dafür.
Ich kriege Geld dafür, dass
ich selber spannend
finde. Das ist so genial.
Ein großes Geschenk.
Und beim Schreiben habe ich dadurch natürlich auch eine gewisse Freiheit. Also, dass ich auch sozusagen inzwischen ein Profil habe, wo ich sage, ja, okay, vielleicht bin ich die alte, bessere Frau, aber vielleicht auch ein paar Sachen zu sagen, hört mir mal zu. Heißer Scheiß, bitte.
Auch in Sachen berufliche Erfolge hast du viele Meilensteine hingelegt. Aber welchen beruflichen Erfolg hast du bis heute ganz besonders tief im Herzen? Und du sagst, da denke ich ganz besonders gerne dran. Hast du einen Oldtime-Favorite, Bestseller? Oder hast du vielleicht auch ein Buch geschrieben, was nicht so gut lief, aber trotzdem ist es dein Baby, dein Liebstes? Oder ist das zu schwer zu beantworten?
Ja, aber da wirst du nicht eine richtige Antwort drauf bekommen, weil es gibt ein anonymes, an dem ich sehr hänge und das nie so. Und das kann ich dir aber leider nicht sagen.
Also
das ist aber in meinem Herzen. Das sind ja auch so Sachen, mit denen man ankert und von denen man sich nähert. Und ich habe so einen kleinen Aberglauben, dass man das nicht, weißt du, genauso wie wenn du so eine, ich sag mal, so eine Familienstellung, hast du das schon mal gemacht, und du gehst da mit Erkenntnissen nach Hause, die auch sehr intim sind. Wenn du sie formulierst, ist die Energie so ein bisschen weg. Ich will da nicht esoterisch werden. Weißt du, was ich meine?
Ich verstehe total, was du meinst. Aber also heißt das, du hast unter einem Synonym ein Buch geschrieben?
Ja.
Okay. Und das
ist aber auch schon eine ganze Weile her und das ist Teil meiner Identität und das ankert. Aber sage ich nicht.
Okay. Und das war die bislang, wir hoffen mal, dass nicht mehr so viele dazukommen, die größte Enttäuschung oder auch Niederlage, weil wir alle müssen auch mal richtig auf die Nase fallen.
Ja.
Das gehört auch zum Leben
Failure
dazu.
Failure Nights finde ich super, ganz wichtig. Das war sicherlich das Engagement bei Emma und das Tempo und die Art und Weise, wie das zu Ende ging.
Es war 2 Monate, ne, warst du da, oder?
Ja, aber ich war ja jahrelang vorher da. Also es war eine tolle Zusammenarbeit.
Du warst eine Kolumnistin, ne? Oder
ja.
Du hast auch Artikel, also warst,
ja,
du hast
eine regelmäßige Kolumne. Das war auch super. Also das war auch eine Freiheit. Ich bin auch nach wie vor dankbar. Ich konnte da, die haben, fanden alles super, haben sich kaputt gelacht. Und ich hatte da totale, da hat niemand reinredigiert, sondern das war ja so mein Herzblut, das ich da reingepackt habe. Und es war eigentlich auch toll. Es war auch eine Chance. Und dass das dann auf einer anderen Ebene eben als Führungskraft gar nicht mehr geklappt hat, war auch, das war schon eine Kränkung und ich war auch danach erstmal lost. Ich dachte so, scheiße, du hast ja voll damit geplant, was machst du denn jetzt? Also ich musste mich erstmal wieder berappeln.
Wie bist du dann mit so einer Situation umgegangen? Also bist du eine Frau, die dann eher das Gespräch sucht oder bist du dann so, nee, ich brauche jetzt mal 3-4 Tage einfach.
3-4 Tage ist gut. Ich war, da war ja Abbruchkante. Das war ja ein Job, mit dem ich geplant habe, ehrlich gesagt. Und ich hatte gerade ein Baby, das zweite. Es war auch so eine, privat eine prekäre Situation, vor der ich da plötzlich stand. Das war schon ein echter Downer. Also ich habe schon einen Kopf unter die Decke gesteckt eine Zeit lang. Und ich glaube auch im Nachhinein, dass es vielleicht ganz gesund ist, das erstmal zu machen. Also ich brauchte echt eine Weile, um mich da wieder zu berappeln.
Aber hast du denn, also ich weiß nicht, ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber interessiert mich schon, war das so, dass es dann mit Alice Schwarzer auch ein bisschen gerappelt hat und habt ihr euch da wieder ausgesöhnt, mal gesprochen? Oder ist das leider bis heute nie so richtig Thema wieder gewesen?
Nee,
oder?
Das haben wir nie geklärt. Okay. Aber das ist, gehört für mich auch zum Leben. Du musst, es gibt manchmal Sachen, die so ein bisschen, so bei privaten, das betrifft jetzt nicht diese Nummer, aber genauso wie du bei privaten Geschehnissen, da gehe ich ja auch ein Buch drauf ein, es geht am Ende auch um Trennung und Weiterentwicklung. Es gibt immer bei jeder Entwicklung was Untröstliches. Und das ist, glaube ich, Teil der Reife, mit der man am Start ist. Und damit connectest du auch. Ja. Du weißt, wenn du jemanden gegenüber sitzt, der einmal so ein Talfahrt auch mitgemacht hat, dann connectest du darüber. Das ist ein Minimum an Verletzlichkeit, das man, wie ich finde, Menschen schöner macht.
Du, und Schmerz gehört einfach dazu, genauso wie, dass man eben auch diese unschönen, diese schlimmen Gefühle zulässt.
So, und dann gibt es manchmal Sachen, Situationen, die du nicht klären kannst und die bleiben einfach so.
Absolut.
Punkt.
Ich habe in meinem Leben bisher gemerkt, dass es zwar menschlich ist, Kontrolle über Dinge haben zu möchten, aber dass es in der Realität ganz häufig nicht funktioniert. Ist denn in deinem Wesen auch so ein Impuls, der sagt, ja, ich möchte schon, so gut es geht, die Dinge kontrollieren, auch was den Job angeht, was die Karriere betrifft? Oder hast du inzwischen auch gelernt, da loszulassen und das ein bisschen fließen zu lassen?
Ich denke ja, wenn du meine Kinder fragst, wenn die sagen, totaler Control. Das ist immer, je nachdem, wer gefragt wird, so. Aber ich kann gut Dinge einfach stehen lassen und auch immer mehr durchaus auch Menschen stehen lassen und sagen, okay, wir sind jetzt hier, das schöne Bild von der S-Bahn, da steigt einer ein für ein paar Fahrten und ein paar Stationen und dann steigt er aber auch wieder aus. Oder ich möchte jetzt den Wagen verlassen. Ist, glaube ich, genauso wichtig, wie sich neuen Dingen öffnen, auch zu sagen, hier steckt irgendwie der Wurm drin. Ich krieg, das, es hat keine Energie mehr, es passt nicht mehr, es ist ganz komisch. Es bringt dann mehr Ärger und Leid und dann ist auch, Stichwort Grenzen ziehen vom ganz am Anfang der Unterhaltung, auch wichtig zu sagen, hier ist ein Cut und dann tut sich eine neue Tür auf, weil du dich einfach verändert hast und man muss das auch bei sich selbst wertschätzen, wenn eine und auch anerkennen, wenn eine Entwicklung stattgefunden hat oder eine Veränderung stattgefunden hat, wie andere die auch immer finden mögen, aber bei dir selbst musst du sagen, ja okay, ist jetzt, das bin ich jetzt.
Und eben das Spannende, dass man eben auch dann auf dieser Lebensreise merkt, dass eben Menschen einen begleiten, dass man teilweise super zusammenpasst, aber dann durch die Veränderung in sich selbst dann doch manchmal auch dann die Connection nicht mehr da ist. Und das hast du ja auch, glaube ich, schon
und das
viel
auch
erfahren.
Auch
ne? Und da
böse.
Kommen aber auch wieder andere tolle Leute ins Leben.
Genau. Ne? Also die Frage ist, merkst du, dass es schwingt? Und da gibt es, das ist ganz stark von der Lebenssituation abhängig, von den Dingen, die du selber durchgemacht hast, den Zielen, die du steckst, was du selbst empfindest, ob du mit jemandem, das ist ja das Schönste, du merkst, es schwingt einfach. Und wenn das aufhört, weniger wird und zum Krampf wird und dann eben mehr, sag ich mal, unschöne Gefühle verursacht, dann ist ganz wichtig, das wahrzunehmen.
Stellst du dir immer wieder mal ganz gezielt die Frage, wer bin ich und was möchte ich eigentlich in diesem viel zu kurzem, kostbaren Leben, oder bist du inzwischen schon so auf deiner Lebensreise, dass du das eigentlich beantworten kannst und dass du da schon auch eine Antwort drauf gefunden hast?
Ja, aber das Problem fängt ja immer damit an, ich habe ein Gefühl zu mir, wenn ich in den Spiegel schaue und das ist immer weniger davon beeinflusst, wie andere mich sehen mögen oder wie irgendeine Industrie oder irgendwelche Vergleiche. Das ist aber harte Arbeit und das ist dann einfach ein wohlwollendes Gefühl. Ich kann aber, ich tue mich ganz schwer damit zu schreiben, das bin ich. Ich bin mehr ich. Das ist das Einzige. Und ich habe bei einigen Sachen angeknüpft, jetzt wieder mit Ü50, die ich an Albernheit und Lebenslust hatte, als 15-Jährige oder als 10-Jährige, ohne so zu sein. Und ich finde es optimal. Weißt du, diese Lebensfreude und irgendwie die Energie wieder und du hast trotzdem die ganze Erfahrung dazwischen, die dich auch Sachen beurteilen lässt und irgendwie so runterkommen lässt. Das ist eigentlich ein super Alter im Moment, finde ich.
Ich frage deshalb, weil wir natürlich häufig auch merken, dass wir im Leben von Zwängen gelebt werden und gar nicht das so bestimmen können. Und das ist dann umso wichtiger, es mal so innezuhalten und zu fragen, ist es eigentlich das, was ich mir wünsche? Ist es das, was ich möchte? Oder werde ich jetzt hier gerade durch die ganzen Zwänge, gesellschaftlichen Zwänge, familiären Zwänge, ja. Wir haben manchmal leider viel zu viel Zwänge. Das ist ganz schrecklich, aber da kommen viele gar nicht so raus. So
aber die sind ja manchmal auch nur in unserem Kopf. Ich finde ja, mein Lieblingssatz, was Beziehungen angeht, ist ja der von Esther Perel, die sagt, wir trennen uns meistens gar nicht von der Person, von der anderen, wir trennen uns von der Person, die wir selbst geworden sind. Und ich habe viele Momente in meinem Leben gehabt, wo ich gedacht habe, oh, ich finde mich gerade schrecklich. Ich möchte nicht mehr rumkeifen, ich möchte nicht mehr fighten. Das ist ja furchtbar. Das muss für andere ganz schrecklich sein. Und das braucht immer so einen kurzen Abstand, um zu merken, was kannst du an der Situation ändern, die das aus dir rausholt? Und da gibt es meistens eine ziemlich klare Antwort.
Was ist für dich die größte Herausforderung des Lebens, des wunderbaren, einzigartigen, manchmal ziemlich grausamen, aber auch in vielen Momenten einfach wahnsinnig schönen Lebens. Also ich finde, das ist, also die Herausforderung sieht ja jeder anders, ne? Also um durch dieses Leben zu kommen. Oder ist das jetzt zu esoterisch?
In Kontakt zu bleiben. Nee, ist gar nicht esoterisch. Ist ganz einfach psychologisch. Ich glaube, das ist so, beim Kontakt mit anderen, bei dem, was ich tue, mit mir in Kontakt zu bleiben und mit anderen in Kontakt zu gehen. Und das ist manchmal echt, einen Blick standzuhalten und da zu bleiben. Auch wenn sich beim anderen was tut, ein Gefühl auszuhalten. Ganz ehrlich, habe ich das ganz oft bei dem Podcast auch, wo es dann berührend wird oder so, wenn es um eine Lebensgeschichte geht, um Abschiede geht, weil die Frauen sind ja auch nicht normalerweise keine 30, die ich da habe oder 20, sondern die haben echt schon Tiefschläge hinter sich. Und ich weiß, dass ich früher abgehauen wäre. Und ich finde es, sowohl im Privaten als auch im Beruflichen da zu bleiben, so mit allem. Und zu sagen, ja, passt euch jetzt nicht oder tut jetzt weh oder ärgert euch jetzt, aber nee, nicht wieder da rein zu kippen, dass ich mich anpasse oder einem Bild zu entsprechen, zu sagen, ich bleib hier. Aber ich bleib auch im Vertrauen darauf, dass es dir was bringt, wenn ich jetzt hier bleibe. Ich bleib jetzt sitzen, so wie ich bin. In Begegnung, ja. Ist anstrengend.
Ja, du, ich meine, das Leben ist wunderbar, aber es ist auch manchmal ganz schön anstrengend und auch manchmal ganz schön grausam und hart. Das ist einfach auch eine Sache, die man lernt. Und das möchten halt viele nicht so gerne, diese unbequeme Wahrheit.
Ja, gibt's leider nicht. Aber es bringt auch viel. Gibt's leider nicht umsonst.
In welcher Lebensphase hast du am meisten über dich gelernt oder auch dich am meisten verändert? Das spielt ja eigentlich meistens ineinander, also es spielt zusammen, dass du über dich lernst und dich dann auch dementsprechend veränderst und eine Metamorphose durchläufst.
Also das war in ziemlich vielen Lebensphasen so retrospektiv betrachtet. Ich kann dir im Grunde nur sagen, wo viel Stillstand war. Und das war tatsächlich als Mutter erstmal und Ehe und 20 Jahre geradeaus. Da hast du das Gefühl, da war keine Energie mehr für Weiterentwicklung teilweise, sondern oder anderes schaffen es, keine Ahnung. Und die intensivste Phase, weil immer mehr Facetten dazukommen und ich immer mehr spüre, empfinde ich die letzten, weiß ich nicht, 5 bis 8 Jahre jetzt tatsächlich. Also, dass sich da am meisten tut, dass ich da immer entspannter und immer flexibler werde innerlich und dadurch auch viel mehr wahrnehme. Also, ich war da viel mehr in Tunneln unterwegs und denke jetzt so, wow. Ich bin auch, glaube ich, leichter abzulenken jetzt teilweise, aber ich finde das Leben wow. Jetzt
also, es ist gerade eine tolle Phase. Es schnurrt, es schwingt.
Ja.
Strahlst
tatsächlich,
auch,
tatsächlich.
Das merkt man aber auch. Also es hört sich dann immer so schnell so ein bisschen cheesy an, aber ich finde auch, dass du eine wahnsinnige, du leuchtest, du strahlst. Das merkt man hier einfach an.
Alexander,
ja,
danke.
Ist so. Du bist, warum braucht es ja nicht zu sagen. Aber ich muss nochmal auf dieses, wirklich diesen Einschlag zu sprechen kommen. Als du den Herzinfarkt bekommen hast, war dir da das erste Mal wirklich knallhart bewusst, dass das Leben eben doch zerbrechlicher ist und dass wir nicht unverwundbar sind, was man ja als Teenager denkt, als junger Mensch? Oder war dir das auch schon vorher mal irgendwie bewusst geworden? Also, oder es ist ja so, dass einige das lange, lange von sich wegdrängen, dieses Bewusstsein, und dann braucht es einen Einschlag, um zu merken, ja, der Körper ist nicht so unkaputtbar, wie wir uns das vorstellen.
Witzigerweise habe ich mich in der Zeit ganz weit zurückerinnert an diese, das kennt man auch nur auf dem Land, da sind ein paar junge Leute aus dem Leben gerissen worden, diese Disco-Tode. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja,
du hast,
klar.
Erstens gab es ein paar Drogensachen, das war schon ein hartes Pflaster damals, man kann sich das kaum vorstellen. Aber
sag nur,
es war
die Kreuze an Bäumen, ne, wo dann leider die Gegend
Ja,
waren, ne,
und damit bin ich aufgewachsen. Ja. Und es gab auch so ein paar Drogensachen, es gab der Umschlagplatz da direkt an der holländischen Grenze, war ziemlich beliebt für Drogen. Da ist eine Menge passiert. gegründet und ich weiß, dass ich als junger Mensch da auch erschüttert war und gemerkt habe, hey, so, also da gibt's keine Garantie dafür und dass mich das tief beeindruckt hat. Und ich glaube, ich bin dann aber eher in die Richtung gegangen, so jetzt ganz schnell viel erleben, bevor das passiert. Das war, glaube ich, auch damals die richtige Reaktion. Jetzt war das natürlich anders. Also mit dem Infarkt war es so, dass ich gedacht habe, wie? So, also irgendwie so Rheuma oder keine Ahnung, was dann auftaucht, aber doch nicht das Herz. Also das, was für mich so erschütternd war, war mir klar zu machen, das ist das zentrale Organ. Wenn hier was nicht weitergeht, dann geht es, und es gibt keine heftigere psychosomatische auch Reaktion des Körpers. Also du konntest es auch nachweisen, bei mir sind so Entzündungen entstanden in den Herzkranzgefäßen, die haben zuschwellen lassen. Ich war eine ganz untypische Kranke. Der hat ja zu mir gesagt, Oberst, was machen Sie denn hier? Ja, also Sie sind schlank und relativ jung. Sie sind eine junge Frau für diese Abteilung. Hast viel
Sport, auch du machst ja heute auch noch Sport, aber das beschreibt
also ich habe damals durchaus mal die ein oder andere geraucht. Das habe ich wirklich sein lassen. Aber ich war für die Adern waren sauber. Die konnten nichts sehen. Ich hatte keinen Plack in den Adern oder so. Und er hat gesagt, ich glaube, vielleicht doch mal hinterfragen, was gerade los ist bei Ihnen, weil wir können das nicht erklären auf die Art und Weise. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und auch gedacht, was lässt das anschwellen? Und da bist du ganz schnell bei unguten Gefühlen und bei Lebensumständen. Und wie sehr du dir was zu Herzen nimmst, und da gab es auch so eine Art physische Sozialisation. Also ich habe auch ganz krause Gefäße, als wenn das schon immer eine Rolle gespielt hat. Und dann kommst du auf den Pfad und lernst dich besser kennen. Es ist ein Geschenk, es ist ein ziemlicher Schlag. Ich würde allen raten, lass es doch lieber nicht so weit kommen, sondern vielleicht ein Hautausschlag würde mir reichen, ehrlich gesagt. Lass es nicht so weit kommen, bis der Körper so heftig reagiert. Das war schon erschütternd. Und also, das hat mich auch erstmal stumm gemacht. Also ich war jetzt erstmal ratlos. Im ersten
es
Moment.
War, kann man sagen, es ist ein Hilfeschrei des Körpers auch gewesen, aber es ist ja eine Mischung, es ist Psyche und Körper, ne? Also weil der Körper schreit um Hilfe, weil auch die Psyche um Hilfe schreit, du weißt das, also du schreibst ja auch im Buch, du hast Gefühle weggedrückt, aber dann kam es auch wieder knüppeldick, du hast Gefühle von Überforderung, von totaler Erschöpfung gehabt, von einer tiefen Traurigkeit, also es waren übermächtige Gefühle, die einen ja wirklich aus der Bahn werfen.
Ja, alles, was bis dahin gedeckelt war, hat ja dann mit einem Schlag, das ist so wie ein Panzer, es gibt dieses Märchen von diesem Panzer ums Herz, der war weggesprengt und das hatte zur Folge, dass ich natürlich sehr viel mehr empfunden habe. Ich habe dann im Nachhinein wahnsinnigen Schrecken bekommen, weil ich merkte, was prasselt denn jetzt alles auf mich ein? Also, dass das wieder beweglich wurde. Ja, und dass sich das wahrgenommen hat natürlich zur Folge, dass alles Mögliche auf dich einstürmt, was du vorher draußen gehalten hast. Das ist im ersten Moment auch nicht schön. Das ist wirklich nicht schön. Da kommen eher mehr, das wird durchlässiger, du hast im ersten Moment mehr Ängste, du hast durchaus mehr Schmerzen, aber einmal durchtauchen, danach wartet die Lebendigkeit. Und das erlebe ich schon auf eine Art und Weise wie eine Neugeburt.
Aber was macht der Gedanke an die eigene Verletzlichkeit der Seele, des Körpers, aber auch der Endlichkeit? Das ist ja auch so ein Thema. Wir alle, glaube ich, also nicht alle. Es gibt ja auch hochdepressive Menschen, die dann auch freiwillig aus dem Leben scheiden. Die lieben das Leben nicht so. Aber wenn man das Leben lebt, dann möchte man ja auch, dass es so lange wie möglich ist. Und das ist ein Prozess, aber das zu begreifen, es ist endlich. Und
Depressive verlernen das Leben.
Verlernen das, genau.
Das würde ich, wäre, glaube ich,
sehr wichtig, ja.
Ganz wichtig. Das ist keine Willensentscheidung.
Nein,
oder so.
Nein, du hast völlig recht. Ja,
ist ganz wichtig, das auch so zu betrachten für sich selbst.
Das stimmt. Aber ich will es halt nur nicht jetzt verallgemeinern, ne? Weil es gibt eben Menschen, die gehen jahrelang durch solche Täler und die sagen was redet er hier? Ich liebe das Leben nicht. Aber gerade wenn man so ein tolles Leben führen kann, wie du das tust und wie ich es auch von mir sagen kann, dann möchte man natürlich auch sich ungern damit engagieren. Aber ist das, also hat das
es geht
der
ganz
Gedanke,
eine,
was macht der mit dir? So dieses Verletzlichkeit und
das eine geht gar nicht ohne das andere. Und so wie ich dir gerade beschrieben habe, dass so ein Tag total scheiße anfangen kann, dass ich wirklich Depri den Kopf unter der Decke lasse und auch irgendwie nicht in den Tag reinfinde, bringt der Abend dasselbe. Das, glaube ich, was sich verändert, ist das Wissen, es geht wieder weg. Ich bin nicht mein Gefühl. Ich habe Gefühle und die haben teilweise Hintergründe, die 50 Jahre zurücklegen, sage ich jetzt mal. Und es ist wahnsinnig hilfreich, wenn du dir das anschaust. Und das spätestens tust du dann, glaube ich, wenn du gezwungen bist, zu verstehen, wie dein Körper tickt und was den triggert und was ihn in bestimmte Stimmungen reinbringt. Aber andererseits würde ich es allen Menschen empfehlen, sich mal anzuschauen, wie sie steuert und sich glauben setze. Weil ich glaube, wir könnten alle es sehr viel netter miteinander haben. Ich denke da explizit auch an einige Länderchefs oder Leute, die Unternehmen führen. Wenn die sich ein bisschen mehr in Selbsterkenntnis üben würden, dann würden sie, glaube ich, weniger Schaden anrichten. So, das ist ein allgemeines allgemeine Regel. Aber ich weiß nicht, es geht nicht anders. Und das ist für mich das tiefste Verständnis von Leben, zu sagen, du hast diese Visidata, der rausgeht, da ist Leiden und Tod. Das gehört dazu. Das ist genau die Begrenzung und die andere Seite der Medaille, die deine Fülle und deine Vollständigkeit ausmacht. Und nur das gibt es keine Lebendigkeit. Wenn du versuchst, das eine jetzt rauszuhalten, hast du verloren. Dann bist du
absolut,
halt gebotoxt, emotional.
Demnach, also dieses Gefühl, dass jetzt zum Beispiel, was mich bei meinem 50. Geburtstag so getriggert hat, war dieses Gefühl, boah, jetzt ist ja schon mehr als die Hälfte deines Lebens hinter dir. Und das macht was mit einem, auch positiv, so dieses sich eben auch von Menschen lösen, einfach viel gezielter noch das Leben auch anpacken und die Dinge tun, wo man merkt, dass das erfüllt einen, das lässt einen strahlen, das lässt einen lächeln. Aber andererseits ist es kein schönes Gefühl. Also bist du da fein, hast du deinen Frieden damit geschlossen, dass eben gar nicht mehr, also es liegt nicht mehr so viel Leben vor dir wie hinter dir. Das kann ich ja von mir
ich
auch sagen.
Ich arbeite jetzt viel mehr an der Qualität ehrlich gesagt erlebe ich deshalb Zeit ganz anders als Kontinuum. Ich erlebe das als sehr schnell verflogene Zeit, auch die Jugend, die Zeit mit Familiengründung, sehr viel Stress, sehr viel Unbewusstes. Ja. Und dadurch, dass das jetzt so eine ganz andere Qualität hat und so viel mehr Empfindungen da sind und eine größere Lebendigkeit und Offenheit, vergeht die Zeit für mich jetzt viel langsamer, also qualitativ. Es reichert sich viel mehr an. Ich finde es viel intensiver. Schön. Deshalb ist für mich einfach Zeit gar keine Kategorie.
Ja.
Nicht wirklich, sondern das, was ich im Moment erlebe und was jetzt dazugekommen ist.
Ja.
Und wenn das im gleichen Maße weitergeht, dann bin ich hochzufrieden. Ich habe da jetzt auch keine Zielgröße. Hauptsache ist natürlich, in welchem Zustand kannst du noch weiter Erfahrungen sammeln. So. Und ich habe, wie gesagt, diese
Thema.
Promo nicht. Ich habe nicht das Gefühl, ich habe irgendwas ausgelassen jetzt oder müsste noch. Ich habe noch viele Pläne und Ziele und Ideen und noch viele Bücher in meinem Kopf. Aber ich denke nicht so, oh, ich wär nie bitter über das, was bis jetzt war. Gar nicht.
Ja.
Im Gegenteil.
Ja, aber das ist doch ein ganz großes Geschenk, liebe Lisa. Also ich kann nur sagen, das wünsche ich wirklich so vielen Menschen, ne? Weil das, glaube ich, da fällt es vielen Menschen schwer, das sagen zu können, dass sie eben um diese Bitterkeit nicht spüren.
Es gibt ja auch
eben
Scheißverhältnisse und Umstände, aber es gibt auch viel, was der Deutung, ehrlich gesagt, Deshalb bin ich aber dem Buch auch dabei zu sagen, hallo, das ist jetzt nicht eure Schuld. Guck genau hin.
Aber es sehe ich insofern auch als Inspiration, dass, das sagst du, glaube ich, auch im Buch, das hängt ja davon ab, wie wir das Alter auch empfinden und wie wir das angehen und wie wir uns vielleicht auch so darauf freuen, hängt ja davon ab, mit was für Gedanken wir an dieses Thema denken. Also es ist ja sehr viel negativ behaftet. Also Alter heißt dann immer Verfall, Siechtum, du bist raus, du bist nicht mehr ein Teil der Gesellschaft, du hast jetzt gefällig, dich grau zu kleiden und die Ecke zu gehen.
Ja, ja.
Und, ne, also ist das schon auch eine Sache der Selbstkonditionierung, würde ich sagen. Es ist auch im Kopf und du musst dir selber dieses negative Bild vom Alter aus dem Kopf nehmen.
Das ist ja auch so eine super interessante Sache. Wie lerne ich denn eigentlich was übers Alter und über diese Kategorie? Und deshalb habe ich das auch im Buch einmal ausgeführt. Ich hatte ja gar keine Vorstellung davon. Als Kind denkst du, jedes Jahr mehr ist super.
Genau,
ich will möglichst älter werden. Irgendwann kippt das dann.
Das
und dann machst du die ersten Erfahrungen damit. Da hatte ich so eine Tante, Hille habe ich sie genannt, in unserer Stadt, die offensichtlich operiert war und halt alterslos war. Und wo ich dann irgendwann beim Kaffeetrinken als Schulmädchen, wo ich da so sitzen musste, ganz brav, es gewagt habe die lange angestarrt, weil das auch nicht stimmte in ihrem Gesicht. Ich habe mir gedacht, irgendwas stimmt nicht. Und dann habe ich die irgendwann gefragt, wie alt du bist. Und das war eine Bombe, die geplatzt ist. So. Und dann habe ich gemerkt,
das war ein Staatsgeheimnis. Ne?
So, das ist echt interessant. Und so habe ich als Kind ganz früh die Prägung Frauenalter, Riesenproblem. Und das war schon mal ein Lernsatz, ein Glaubenssatz, den ich schon als Achtjährige mitgenommen habe. Was ist denn das für ein Wahnsinn? Und so prägt sich unter, ne? Also wir haben ja auch gar keine Berührung mehr damit. Was ich schwierig finde, ist, dass Körper da auch versteckt werden. Da gibt es ja auch einen Trend im Netz. Es ist ganz wichtig, warum soll man sich dauernd verstecken? Es ist ganz wichtig, dass auch Kinder jetzt nicht falsch verstehen, aber sehen, wie Menschen altern. Und zwar in jeder Hinsicht, also wie ein sich alternder Körper aussieht. So. Und es geht ja manchmal in die Richtung mit Schönheitsindustrie, mit manchen Kampagnen, dass ich denke, Mann, hoffentlich lassen die mich in 10 Jahren noch ins Freibad. Ich bin mir nicht mehr so sicher manchmal, weißt du, ob ich da vielleicht auch sortiert werde, sagen, das ist ja eine Zumutung, sie könnten doch dies und jenes machen, also bitte, das geht nicht. Weißt du, ehrlich, ich will es jetzt nicht auf die Spitze treiben.
Nein, aber es ist…
Ich werde da bald manchmal jetzt wirklich sarkastisch dabei, bei diesen Entwicklungen.
Bei also, diesem Thema, da kann man wirklich einen eigenen Podcast, also mehrere Folgen drüber machen, weil es ist so eine auch tiefenpsychologische Geschichte. Also da sind ja, wie gesagt, Milliarden Industrien dahinter, die auch so perfide dabei sind, uns alle so mindfuck, ne? Also du wirst da wirklich fertig gemacht mit Bildern, die implantiert werden.
Ja.
Und das ist
mit
ganz
denen
übel.
Stehst du dann in deinem eigenen Badezimmer, in deiner fucking Privatsphäre und guckst dich an und guckst dich kritisch an. Das haben die geschafft. Ja. Du bist echt brainwashed, Und da habe ich echt eine Mission, damit ich dagegen anfeinde.
Am Ende des Lebens wünschen sich ja die meisten Menschen, dass sie doch mehr Zeit für Dinge gehabt hätten, die sie wirklich begeistert haben, wo ihr Herz dran hing, also wo sie merken, das ist das, was ich möchte im Leben und das erfüllt mich. Was tust du dagegen, dass du am Ende des Lebens nicht dieses Gefühl nachher hast, hätte ich doch mal. Also ich glaube, du hast das auch schon beantwortet, aber ist das so, dass du heute so frei bist, dass du das alles genauso lenken kannst, dass du dir eben nur noch so Momente suchst?
Ich bin ja auch nicht unabhängig davon. Nee, klar, ne? Also ich bin auch abhängig von Institutionen, die meine Ideen und so weiter zulassen oder nicht. Aber ich bin eher voller mit Ideen als vorher. Und da habe ich natürlich, ich weiß nicht, seit 15 Jahren sage ich, wo ist dieser Frauenpanel im deutschen Fernsehen? Das würde uns so gut stehen. Gibt's in den USA seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren mit Barbara Walters, die ist inzwischen Mitte 70. Und da ist Whoopi Goldberg dabei und so ein fester Cast. Was ich finde, zum Beispiel, wenn mich jetzt, also, ne, wo es bei mir reinkickt, wo ich denke, oh, das würde ich tierisch gerne noch machen, vielleicht sterbe ich drüber, ich weiß es nicht. Ich gehe damit irgendwie hausieren seit so und so vielen Jahren, ist, dass Frauen als Meinungsführerin zur Geltung kommen. Wir haben ganz tolle Moderatorinnen politischer Talkshows etc. Wir haben natürlich auch ein paar, viel weniger als in anderen Ländern, Politikerinnen, die sich da zu Wort melden. Da mache ich auch einen Bezug auf so ein paar Grand Old Schachteln aus den letzten Jahrzehnten, die viel wütender waren, als die Frauen es sich heute erlauben. Kann man auch mal zurückgucken. Aber dass die als Kommentatorin, ich bin ja auch Mitglied eines Vereins, den ich mitgegründet habe, Medienfrauen, wenn du siehst, wie viele da wirklich Meinungsführerschaft haben, die Kommentare bestimmen, da sind Frauen immer noch sehr wenig vertreten. Und es würde den Öffis auch so gut stehen, einfach mal eine Frauenrunde zu haben. Wir können ja einen Quotenmann, bist du jetzt schon mal eingeladen, wenn es klappt. Auf jeden Fall. Ja. So, also ein Quotenmann, der sich dann da beweisen könnte oder um da auch was Spielerisches mit reinzubringen. Aber Frauen und ihre Sicht, also nicht, dass die gleich ist. Es ist ja natürlich auch divers in sich. Wir sind ja nicht dadurch durch Gene vorgegeben gleich. Und auch da muss Diversity stattfinden.
Und das ist auch ein Thema für sich, gerade so Sichtbarkeit eben auch von Frauen. Du kennst ja dieses Let's Change the Picture, die Bewegung. Ne? Also das sind ja gute Ansätze. Aber auch da, wenn ich da mit Schauspielerinnen drüber rede, das ist dermaßen dicke Bretter bohren. Und das ist weiterhin, das Patriarchat ist leider da immer noch quicklebendig. Da sitzen noch die alten Herren, die eben immer noch sagen, wollen wir diese alte Frau, die will doch keiner sehen. Es gibt zwar ein paar Role Models, ne? Also gibt Schauspielerinnen, die auch noch mit 70 plus drehen dürfen, sag ich jetzt mit Augenzwinkern. Aber da ist noch wahnsinnig viel.
Ja, Frage ist ja auch, wie die besetzt sind, ne? Also sind die jetzt als die Großmutter oder als die pathologische Alte besetzt oder haben die einen Lover, einen Jüngeren, ne? Ja, das ist ja ganz entscheidend. Also wie werden die dargestellt?
Es gibt, finde ich, gute, also so eine Ulrike Kriener zum Beispiel und hilf mir mal einmal kurz, jetzt fällt mir ihr Name
Gesine an. Grusowski macht
die ist auch ganz toll, aber auch Maren Kräumer zum Beispiel, Maren die werden, finde ich, super besetzt, eben nicht so als diese Schachteln, sondern wirklich eben auch Frauen, die noch Power haben.
Bei der läuft
die,
das aber auch ganz gut und da gehe ich ja auch ein Buch drauf ein, das ist ganz interessant, weil sie hat ja gesagt, die große Befreiung, als ich mich geoutet habe, war ich plötzlich nicht mehr sexualisiert, da war es okay und plötzlich haben die mir zugehört. Ist ja interessant, ne? Also der Unterschied, das fand ich höllisch spannend, was sie dazu zu sagen hat, ne?
Was ist für dich, wenn du jetzt auf deine bisherigen Jahrzehnte zurückblickst, der Schlüssel, dass du heute sagen kannst, es ist gut so, wie es ist und ich führe inzwischen ein zufriedenes, ein tolles Leben. Das war ja nicht immer so, ne? Also du hast ja nicht im Grund den Herzenverkehr gehabt. Du hast trotz, obwohl alle wahrscheinlich von außen gedacht haben, Mensch, die Lisa ist eine Karrierefrau, die hat ein tolles Leben, möchte ich auch. Aber da lief ja viel auch verquer, dass es dann dazu gekommen ist. Was ist für dich mit dem Wissen, was du heute hast, da die Essenz, der Schlüssel? Was sind die wichtigen Faktoren, dass man sein Leben so leben kann, dass es am Ende auch passt und dass man in sich ruht und strahlt?
Im Nachhinein würde ich sagen, durchaus mal auf Leute hören, die dir da eine kritische Spiegelung geben und die sich Sorgen machen über bestimmte Entwicklungen. Und das will man in dem Moment nicht hören. Also im Grunde würde ich im Nachhinein sagen, hätte ich mal zugehört, da wo ich mich verschlossen habe, wo ich es nicht hören wollte. Und auch in der Konsequenz, mir hat dann auch der Mut gefehlt, ne, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Wo wird's eigentlich unerträglich dann auch für andere, wenn man denkt, man muss in der Situation drinbleiben und wo richtet es mehr Schaden an? Aber es geht jetzt eher ins Kleinteilige. Also, ja.
Ja, aber darf ich zwischenfragen, wann kam denn auch tatsächlich in der Phase, wo du merkst, da läuft irgendwas schief, hast es aber weggedrängt und du hast die ersten Signale des Körpers gehabt, da gab es dann enge Freundinnen, die dann auf dich zugekommen sind?
Schon vorher, die meinten, irgendwie geht's dir doch nicht gut dabei. Also wo ist denn eigentlich deine Albernheit? Wo ist deine Albernheit, wo ist, die haben mich als unlebendig empfunden und sie hatten recht damit. Das waren also verschiedene Menschen in meinem Leben, die so ein Feedback gegeben haben. hier und da mal sporadisch, weil natürlich hatte ich nette Momente und es ist ein tolles Familienleben, an dem ich heute, in dem ich heute noch anker, ne? Ganz wichtig. Also so eine Zeit mit Kindern auch erleben zu dürfen. Aber ich habe gleichzeitig mir auch Zwänge auferlegt, die das ganz schön unter Druck gesetzt haben. Thema, ne? Zwänge, und die auch, ne? Da sind. Die sind
du, auch tatsächlich also das da muss man auch sagen, ja. Genauso wie eben, es gehört dazu, dass man auch mal auf die Sorry-Schnauze fällt, dass man Schmerzen, seelische Schmerzen hat, aber eben auch Zwänge gehören zum Leben dazu. Ein Leben ohne Zwänge wäre geil, aber leider ist das Wishful Thinking. Aber liebe Lisa, auch mal die Frage, wenn du mal in dich reinhäust, was sind denn für dich so die wichtigen Stellschrauben? Oder ist das dir zu mechanisch jetzt? Also ich, klar, es gibt nicht jetzt den Do-it-yourself-Baukasten für ein zufriedenes Leben, verstehe mich da nicht falsch.
Ja, weil aber es man, auch so unterschiedlich ist, weißt du, worauf andere, wo man mitschwingt. Also das sind andere Menschen und das ist tatsächlich, das klingt immer so profan, aber in jedem Moment, das ist auch vielleicht eine banale Nummer, aber in dem Moment mir anzuschauen, wo stehe ich hier, ist jetzt scheint jetzt gerade die Sonne und das ist mir mit der Himmel ist. Also es ist ein Vogel, den ich vorher nicht gesehen habe, da ist ein Mensch, der mich anlächelt und ich kann in Vorleistung gehen. Und es ist ganz verrückt, was sich tut, wenn du einfach sagst, gegen meinen Scheißtag, ich habe keinen Bock und ich lächle jetzt mal trotzdem und ich fange trotzdem ein Gespräch an. Diese ganzen Zufallsbegegnungen, die man hat im Leben. Und manchmal ist es ein Gespräch im Zug auf einer Fahrt mit einem Menschen, den du nie wieder siehst. Und wenn du dich dafür öffnest und diese Erfahrung reinnimmst und vor allen Dingen deine Geschichte ernst nimmst, das ist auch das, was ich mit diesem Buch heißer Scheiß jetzt will. Bitte erzählt eure Geschichten, das hat alles eine Bedeutung. Wenn ihr euch in ein Kontinuum mit deiner eurer eigenen Entwicklung stellt, dann macht auch alles, was danach kommt, jetzt noch Sinn. Wenn ihr das wegdrückt, bewertet, beurteilt, nehmt euch wichtig mit dem, was ihr erlebt habt. Und dann seid ihr automatisch eine Bereicherung für alle anderen.
Aber dann auch dieser Spruch, nach vorne gelebt, nach rückwärts verstanden? Oder
ja,
ist das
genau.
Jetzt so, glaube ich, kommt ungefähr hin. Ne? Aber
es wird retrospektiv verstanden.
Absolut.
Nach vorne gelebt, retrospektiv verstanden.
Mit welchem Lebenskredo bist du bislang gut gefahren? Du kannst auch gerne zwei oder drei sagen.
Nö, ich würde eins sagen, Selbstdenken, Ausrufezeichen. Also es ist wahnsinnig, wie viel man sich reinpfeift und eigentlich gar nicht, das sind eigentlich nicht die eigenen Gedanken. Es fängt bei kindlichen Glaubenssätzen an, die 50 Jahre alt sind und bei Dingen, die man, die Zwänge waren und die man dann als Gedankenkonstrukt so hinzu, bis hin zu, was bedeutet Liebe, wie lebt man das etc., was muss man vielleicht aufbrechen an Regeln, die jahrzehntelang gegolten haben.
Welchen guten Rat würdest du der 18-jährigen Lisa geben?
Ja. Also das habe ich alles, bitte nicht, guck dich mal, keinen fremden Blick zulassen, mach dir das nicht zu eigen, wie andere auf dich blicken.
Also dieses bewertet werden, das ist eine ganz schlimme Sache. Die wir haben ja jetzt haben wir drüber gesprochen, es ist wahnsinnig in unserer Gesellschaft verankert, dieses bewertet werden.
Weißt du was, ich finde es immer schwer, weil ich ja aus heutiger Sicht auch sehe, ich war da auch nicht so, vielleicht, das ist auch schon wieder eine Bewertung, würde ich das schneller machen, hätte was anders gehen können, könnte ich dir einen Rat geben? Ich war viel zu stur. Ich hätte nie am Leben auf irgendjemanden gehört.
Gute. Das ist ja auch das Gute. Also letztendlich ist es so, wir müssen einfach unsere eigenen Erfahrungen machen und gar keine Frage. Es ist dann immer so leicht gesagt, aber ich finde es schon spannend, so dieses Gefühl, weil man ist natürlich als junger Mensch schon noch sehr unsicher. Ja. Ne? Und man wäre dankbar für manchen. Also ich hätte mir zum Beispiel, um nochmal den Bogen zum Beginn zu spannen, von meinen Eltern mir gerne mehr Ratschläge gewünscht. Was natürlich vielleicht in dem Alter hätte ich gesagt, verschont mich, bitte. Ich will euer Gequatsche nicht hören. Aber es ist ja eine Ambivalenz, wie so viele im Leben, ne? Dass man einerseits hungrig ist nach Ratschlägen, dann auch wieder.
Ich glaube, dass ich damals, und das kann ich ja jetzt nicht anders betrachten, oder damals es nicht wollte, weil die in Lebenszusammenhängen waren und in Zwängen, die ich nicht haben wollte. Also habe ich auch keinen Rat angenommen, weil meine Sicht der Dinge war, ihr beurteilt das aus eurer Warte heraus, aus diesen Zwängen heraus. Es gab aber unabhängig von diesen Zwängen und mit dem sie gearbeitet haben, mit dem sie sich auch abgefunden haben. Da steckt auch eine gewisse Reife drin, was man nicht ändern kann. Stecken natürlich auch wertvolle Sachen drin. Und meine Mutter hatte zum Beispiel bei allen Typen eigentlich recht.
Also
im Nachhinein,
gleich,
aber ich musste trotzdem dadurch.
Sie wusste Bescheid.
Das ist ein seltsames Faible für verkrachte Existenzen. Ich weiß nicht so. Und natürlich war das dann so. Und ich brauchte dann aber die 2 Jahre oder die 6 Monate, um das selber rauszufinden.
Man
so.
Muss immer sagen.
Nachhinein muss ich sagen, Mama, stimmt schon. Ich versuche das jetzt in meinen Kindern zu sagen. Wisst ihr, ich hab so, aber keine Chance ist denen. Schnurzpiepe.
Lisa, ich wünsche dir viel Erfolg für heißer Scheiß. Liebe, Wut und Leben für Fortgeschrittene. Ich freue mich auf noch ganz viel anderen heißen Scheiß von dir. Und danke dir, dass du heute bei mir warst.
Vielen Dank, das war ein echt tolles Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Kann ich nur zurückgeben.
Gut geschwungen miteinander.
Dankeschön.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.